Wenn man jetzt versucht, alles gleich zu machen, dann geht es nur mit Gewalt, weil es eine Vergewaltigung der Natur ist.
Unser heutiger Gast ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Soziologe, Unternehmer und Autor von inzwischen 30 Büchern.
Als Historiker weiß ich eins, die Geschichte ist voll von Überraschungen.
In seinen Arbeiten hat er sich intensiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus sowie mit der Psychologie des Reichtums beschäftigt. Heute spreche ich mit ihm über seinen neuen Roman 2075, Wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Darin entwirft er eine provokante Zukunftsvision, geprägt von Gleichheitswahn, Cancel Culture und Schönheitsdiktat.
Gerade hier in Deutschland sehe ich Entwicklung ganz, ganz negativ.
Wir sprechen über Sinn, Erfolg, Kapitalismus und vieles mehr. Bevor wir loslegen, wusstest du, dass 86% der Menschen, die regelmäßig hier reinhören, den Kanal noch nicht abonniert haben? Wenn du diesen Podcast als wertvoll empfindest, fühl dich herzlich eingeladen, ihn jetzt zu abonnieren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr uns das unterstützt, denn genau das ermöglicht es uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen. Mein Team und ich danken dir von Herzen und jetzt viel Freude beim Zuhören und herzlich willkommen bei Human Elevation. Jetzt, Sie haben einen sehr interessanten Lebenslauf, so ein bisschen wie aus dem Roman, weil einerseits Historiker, Soziologe, Unternehmer, sind auch erfolgreiche Unternehmer, Autor, Sie haben sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ich glaube, jetzt das neueste Buch, über welches wir heute auch sprechen werden, ist das 30. Ist das richtig? Ja. Was treibt Sie am meisten an von all dem, was Sie machen? Was ist da so Ihr Warum? Haben Sie da, ist das Ihnen greifbar? Ist es fassbar für Sie, warum Sie das machen, was Sie machen?
Ja, auf jeden Fall. Das sind also verschiedene Dinge. Das ist auch, hat sich im Leben immer wieder auch geändert bei mir. Auf jeden Fall ist erstmal sagen, was ganz wichtig ist, ich habe in meinem Leben fast ausschließlich immer nur Dinge gemacht, die mir Freude machen. Also heutzutage ist es so, dass vielleicht 1% der Dinge, die ich tue, mir keine Freude macht. Ja? Also das war auch für mich immer ganz wichtig, wenn ich muss morgens, wenn ich aufstehe, mich freuen auf die Arbeit. Ja? Und wenn das mal nicht mehr der Fall war, habe ich dann auch was komplett anderes gemacht. Ja? Also insofern ist es einfach die Freude am Tun selbst. Zum Beispiel, ich schreibe es sehr gerne. Und dann kommt aber beim Schreiben noch was anderes dazu. Ich habe auch so einen gewissen, sagen wir mal, Missionsgeist vielleicht, wenn man das so nennt. Das hat mich mal einer kritisiert. Der hat gesagt, Zittelmann ist der Missionar der Freiheit. Das hat er zwar negativ gemeint, aber ich fand es eigentlich als Kompliment. Und da mein Opa Pfarrer war und mein Vater auch, ich bin jetzt keiner geworden, steckt vielleicht so ein bisschen was auch in mir drin, dass ich gerne Dinge zum Besseren wenden möchte, dass ich gerne Menschen helfen möchte mit meinen Einsichten, mit meinen Erfahrungen, auch gerne einen Beitrag leisten, die Gesellschaft freier zu machen. Ja, das sind auch Gründe. Und natürlich beim Schreiben ganz wichtig Eitelkeit. Ja. Das hat der bekannte Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki mal gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine Autoren oder großen Schriftsteller, die nicht eitel sind. Hat er alle aufgezählt, Goethe, Schiller oder Thomas Mann, die waren alle eitel. Also man sieht seinen Namen gern gedruckt, ja, und so weiter. Also insofern ist es ein Bündel von verschiedenen Motiven. Die Freude bei der Arbeit, zum Beispiel die Freude beim Schreiben, die Freude auch, was bei mir ganz wichtig ist, Ziele zu erreichen. Das ist ein bisschen so eine sportliche Eigenschaft auch von mir. Also ich sage mal ein Beispiel jetzt bei dem Roman, den ich jetzt geschrieben habe. Ich hatte ja vorher noch nie einen Roman geschrieben. Ich wollte erstmal gucken, kannst du überhaupt einen Roman schreiben? Kannst du überhaupt einen Roman erfolgreich machen? Aber ich habe das Ziel gleich höher gesetzt und habe gesagt, ich möchte, dass dieses Roman verfilmt wird später. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Ich schreibe immer Silvester meine Ziele auf. Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich, wo ich mir das Ziel aufgeschrieben habe, vor 4 Monaten noch keinen einzigen Filmmenschen kannte. Ja. Jetzt die Buchvorstellung Ende Juni wird immerhin von Deutschlands bekanntestem Filmproduzenten gemacht, nämlich von dem Nico Hoffmann. Der wird das Buch vorstellen. Das heißt doch nicht, dass er irgendwas damit machen wird. Aber immerhin sind erste Fühler geknüpft. Und ich habe auch schon im Mai Termin mit einer der größten Filmproduktionsgesellschaften der Welt mit der deutschen Importeurs allerdings, das sind nur erste Gespräche, ob da was mal rauskommt, ja. Und was ich damit meine, ich setze mir Ziele, große Ziele immer, ja. Und dann, also zum Beispiel vor 3 Jahren hatte ich mir das Ziel gesetzt, dass das Buch, was ich damals geschrieben habe, das heißt Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, dass das in 20 Sprachen übersetzt wird und dass ich den Vertrag für 20 Sprachen in dem nächsten Jahr unterschreiben werde, die Verträge. Mhm. Und tatsächlich sind es ja sogar 30 geworden, also war das Ziel vielleicht so ein bisschen zu niedrig angesetzt, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich das erreicht hätte, wenn ich mir nicht dieses Ziel praktisch aufgeschrieben und einprogrammiert hätte. Ja, und das ist auch ein bisschen sportlicher Ehrgeiz von mir, dass ich sage, setz dir mal ein Ziel und dann guck mal jetzt, was du erreichen kannst, wenn du das angehst. Also lange Antwort zu einer kurzen Frage. Sie haben gesagt, was treibt Sie an? Sie haben gesehen, ich habe jetzt nicht ein einzelnes Motiv nur nennen können, sondern habe so ein ganzes Bündel, was aber dann zusammen genug stark genug ist, um dass ich so viele Dinge tue am Ende.
Ja, ich kann das sehen. Also es ist ein Mix aus Freude, aus natürlichem Interesse, aus Ziele, die sie sich setzen wollen, aber natürlich auch, was ich hier raushöre, so ein bisschen aufklären, weil viele ihre Bücher möchten ja was transportieren. Da ist eine Message dahinter. Ja, man könnte sagen, das hat was Aufklärerisches. Jetzt, sie bezeichnen sich ja auch als Verfechter des Individualismus. Also Freiheit ist bei Ihnen ganz, ganz wichtig und die Verantwortung des eigenen Individuums und sind so ein bisschen auch ein Kritiker der Neidgesellschaft. Finde auch zu Recht. So, ich finde, das macht keinen Sinn. Sehr destruktiv, diese Neidgesellschaft, die wir sie erleben, beispielsweise in Deutschland, aber auch in anderen Kulturen. Gab es bei Ihnen so ein Schlüsselerlebnis, was diese Haltung geformt hat? Also, dass Sie, ja, was Sie gesagt haben, hey, das war so ein Moment, wo Sie gesagt haben, nee, da will ich auf keinen Fall hin. Das ist so eine, ja.
Ja, ich war in meiner Jugend, also als Teenager, sehr weit links eingestellt. Ich habe mit 13 Jahren eine maoistische Schülergruppe gegründet und eine maoistische Zeitung herausgegeben, Rotes Banner hieß die, und war ja ungefähr so 10 Jahre lang Marxist. So mit Anfang 20 hat sich das dann so langsam gewandelt. Da ging es mir aber letztlich auch um was für die Menschen zu tun, Freiheit und so weiter, nur dass ich später gesehen habe, dass der Sozialismus, egal in welcher Form, den Menschen gerade genau das nicht bringt, Freiheit und Glück, sondern Armut und Unfreiheit, ja, sodass dann im Laufe des Lebens meine Meinung gewandelt haben. Heute bin ich ein großer Kapitalismus-Fan, mhm, weil ich glaube, dass der Kapitalismus, so wie kein Wirtschaftssystem zuvor, zu beigetragen hat, Menschen aus der Armut zu bringen. Ja? Also insofern ist da das Motiv vielleicht auch gar nicht so anders als Teenager, nur dass ich halt gesehen habe, dass der Sozialismus, der hält nicht, was er verspricht, aber der Kapitalismus, der hält das halt auch.
Wie erklären Sie sich, dass es immer noch Leute gibt, die irgendwie glauben, der Sozialismus könnte funktionieren? Weil wir sehen auch immer wieder Tendenzen, also ich sehe sie auf beiden Seiten, ganz, ganz rechts außen, aber auch ganz links außen. Es gibt diese Tendenzen von autoritären Systemen, finde ich, auf beiden Seiten. Aber wie erklären Sie sich das, dass das Modell für viele Leute noch interessant zu scheinen scheint?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil jetzt reden wir mal vom Sozialismus. In über 100 Jahren gab es keinen einzigen Fall, wo der Sozialismus das Leben der Menschen verbessert hat, aber unendlich viele Fälle, wo er Armut erzeugt hat und auch über 100 Millionen Tote hervorgebracht hat. Alle Experimente sind gescheitert, ohne Ausnahme. Und da fragt man sich natürlich, also warum machen die das immer wieder? Das wäre ja so ähnlich wie, sagen wir mal, die Hausfrau backt einen Kuchen, lädt die Gäste ein, dem wird schlecht. Ja, die müssen sich vielleicht sogar übergeben. Dann ändert das Rezept ein bisschen ab, lädt am nächsten Wochenende wieder andere Gäste ein. Dem wird es auch wieder schlecht und die müssen sich übergeben. Und dann macht die das Wochenende für Wochenende. Ja, denkt immer, sie muss nur das Rezept ein bisschen abändern, statt irgendwann mal zu verstehen, das Rezept als solches ist Mist. Ja? Klar, wenn Sie sagen, so eine blöde Hausfrau, die gibt es also auf der ganzen Welt nicht, aber das ist ja das, was letztlich Sozialisten gemacht haben, also überall ausprobiert, in Russland anders als in Nordkorea, in China anders als in der DDR, in Jugoslawien anders als in Kuba oder in Venezuela. Immer wieder ist gescheitert. Und da ist natürlich die Frage, warum wird es dann trotzdem immer wiederholt? Und die haben halt so ein paar Tricks, die Sozialisten. Ja? Ein Trick ist, dass sie sagen, nachdem es gescheitert ist, das war ja gar nicht der richtige Sozialismus, sondern der kommt das nächste Mal erst.
Also hört man immer wieder, ja.
Also ich sage mal ein Beispiel. Das letzte war Venezuela. Venezuela war 1970 das reichste Land Südamerikas und eines der 20 reichsten Länder der Welt. Dann haben die immer mehr Regulierung gemacht und das ging schon bergab. Und richtig bergab ging es dann erst Ende der 90er Jahre, wo Hugo Chavez gewählt wurde. Großer Held, Socialist of the 21st Century. Sarah Wagenknecht war größter Fan hier in Deutschland. Ja, waren super begeistert von Hugo Chavez und haben sogar dessen Wirtschaftsmodell für uns empfohlen. Ergebnis heute, 80% der Menschen leben in Armut inzwischen in Venezuela durch den Sozialismus. Vom reichsten ist es zum ärmsten Land Südamerikas geworden. Übrigens, ein Drittel der Bevölkerung ist geflohen. Die haben eine wichtige Sache vergessen, was man beim Sozialismus unbedingt machen muss, Mauer bauen. Das hätten sie von der DDR eigentlich lernen können. Wenn ich die Leute so behandle, muss ich eine Mauer bauen, sonst hauen die Leute mir ab. Das haben die in der DDR verstanden, in Nordkorea. Die in Venezuela haben die vergessen, die Mauer zu bauen. So. Und jetzt, wenn sie die Leute darauf ansprechen, ist ja noch nicht so lange her, dann sage ich, das war nicht der richtige Sozialismus, aber hier kommt es. Das ist der erste Trick. Der zweite Trick, die vergleichen die Realität mit einer Utopie, die sie sich ausdenken. Also zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht, Life Behind the Berlin Wall, da vergleiche ich Ost- und Westdeutschland, DDR und Bundesrepublik. Das sind Sachen, die kann man vergleichen. Oder in einem Buch habe ich Nord- und Südkorea oder Venezuela und Chile oder China zur Zeit von Mao und heute. Das sind alles Dinge, die kann man vergleichen. Aber was ich nicht vergleichen kann, ist eine Utopie mit der Realität. Das wäre so ähnlich, wenn, sagen wir, Ihre Frau oder Freundin kommt heute Abend zu Ihnen und sagt, du, ich muss Schluss machen, es hat keinen Sinn mehr. Und Sie fragen, warum, sind überrascht. Da hat die angefangen, so kitschische Liebesromane zu lesen, so wie am Bahnhofskiosk gibt es so Julia, ja. Und da ist die perfekte Liebe und Beziehung. Die hat gesagt, das ist bei uns völlig anders, als das hier ist. Deswegen ist also unsere Beziehung Mist und muss die jetzt beenden. Da würden sie ja wahrscheinlich auch sagen, guck mal, so bekloppt. Du kannst doch nicht so ein Groschenheftchen vergleichen mit unserer Beziehung. Dann vergleichst du unsere Beziehung mit denen in unserem Freundeskreis. Dann ist die hoffentlich gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar sehr gut, ja. So, und das sind also immer so Tricks, ja, wie das trotzdem am Leben gehalten wird. Ich sage, das war gar nicht der richtige Sozialismus, der kommt, der ist. Oder dann, ja, wo gab es denn? Ja, das gibt es hier in dem Buch und da kannst du es nachlesen. Ja. Das ist so, ist schon erstaunlich, ja, dass es sich immer, und es wird halt immer wieder neu verpackt. Die nennen das dann auch immer wieder anders. Ja. Das, jetzt ist es so eine Ökoplanwirtschaft praktisch, was die machen. Das nennen sich dann vielleicht Öko, aber ist nicht, nennt sich nicht mehr Sozialismus, ja. Das ist also, da wird ein neues Etikett, ein bisschen rebrandet, die ganze Geschichte, dass es wieder sexy klingt oder nennt sich dann Woke oder irgendwie wird, es sind auch sehr gute Marketing, muss ich sagen. Also tolle Marketingleute und PR-Genies, weil ein System, das immer wieder gescheitert ist, so gut zu verkaufen, da muss man ja wirklich ein absolutes letztlich Marketing-Genie schon sein.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Wobei die Woke-Bewegung ursprünglich ja in dem Sinn einfach was hatte gegen die Diskriminierung. Ich glaube, so ist sie gestartet. Das war eine Bewegung aus Amerika, oder ist eine Bewegung aus Amerika. Und dann, glaube ich, ist sie ein bisschen instrumentalisiert worden und ein bisschen zu sehr hat sich in eine Ecke und in die Ideologie verloren dann.
Ja, da sind wir jetzt schon bei meinem Buch eigentlich, bei dem.
Ja. Genau.
2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Das ist ja auch eine Bewegung, die startet erstmal so, dass viele Leute sagen, ist doch plausibel, da ist was dran, klingt gar nicht so unvernünftig. Also da entsteht auch eine Bewegung, die heißt Movement for Optical Justice, also Bewegung für optische Gerechtigkeit. Ja.
Ja.
Und die haben eine These und die sagen, Schönheit ist ungerecht. Und zwar sagen die, schöne Menschen haben Vorteile bei der Partnerwahl zum Beispiel, aber auch im Berufsleben. Und die sagen auch, dadurch werden weniger gut aussehende diskriminiert praktisch. Die haben dann entsprechend die Nachteile. Ja. Und da müssen wir irgendwo was gegen tun. Damit fangen die an, da sagen viele Leute noch, ja, ist vielleicht was dran. Übrigens ist tatsächlich so, wenn man also die Attraktivitätsforschung sich mal mit beschäftigt, ja, gibt also eine wissenschaftliche Attraktivitätsforschung, stimmt es, dass Menschen, die besser aussehen im Leben, Vorteile haben. Ich komme später noch dazu, dass es auch Nachteile gibt, ja. Aber so,
ja.
Das klingt erstmal für viele Leute auf den ersten Blick plausibel. Und dann wird die aber immer radikaler. In dem Moment, wenn die an die Macht kommen, und das ist jetzt, kann ich mal kurz die Geschichte erzählen von dem Buch, wie das dann läuft, dann sagen die, jede schöne Frau im Alter von 15 bis 40 Jahren muss sich einmal im Jahr screenen lassen und dann wird praktisch das Screen verglichen mittels KI mit dem Schönheitsideal. Und wenn dann mehr als 95% Übereinstimmung ist, dann gilt die als Privileged Beauty. Das heißt dann PB, Privileged Beauty. Und dann folgt daraus zum Beispiel höhere Steuern. Ja, dann folgt daraus ein Abzug vom Arbeitslohn. Dann folgt daraus ein Zugangsbeschränkung zur Universität oder schlechtere Note. Weil immer argumentiert wird, ja, die haben ja diesen Schönheitsbonus, diesen Vorteil. Und im Sinne der Gerechtigkeit müssen wir das ausgleichen. Und dann passiert aber was, das haben Sie eben auch angedeutet, wie bei der Woke-Bewegung, was sehr oft passiert, dass die Sache immer radikaler wird. Und ich bin ja Historiker, also ich bin seit 40 Jahren Historiker, auch wenn ich zwischendurch andere Sachen gemacht habe.
Viel auch über den Nationalsozialismus haben Sie geforscht und geschrieben.
Genau, das habe ich auch
früher, Hitler und ja.
Habe ich früher promoviert über Hitler, ja, also ein Gebiet, wo ich mich sehr gut auskenne, Geschichte des Nationalsozialismus, Geschichte des Kommunismus. Und da war es auch immer so in der Geschichte, dass solche Extrembewegungen dann sich radikalisiert haben und immer extremer wurden. Und so ist es auch in dem Fall, weil dann kommen die Radikalen und die sagen also, höhere Steuern, gut und schön, oder Zugangsbeschränkung zur Universität, die haben ja nach wie vor ein besseres Leben. Das ändert nichts Grundlegendes. Wir müssen ja radikaler dran. Und dann wird gesetzt, dass jede schöne Mädchen im Alter von 15 Jahren, die also diesen Kriterien entspricht, ihr Gesicht operieren lassen muss, damit sie so an den Durchschnitt angeglichen wird. Also die wird jetzt nicht richtig hässlich gemacht, aber so, dass sie halt nicht mehr so gut aussieht. Kriegt dann eine größere Nase verpasst oder irgendwas, was sie unattraktiver macht, um Gerechtigkeit herzustellen. Oder zum Beispiel schöne Frauen müssen sich dann sterilisieren lassen, weil gesagt wird, wir wollen gar nicht, dass so viele schöne Kinder erst auf die Welt kommen und die vererben das ja auch. Und ja, das wird dann immer verrückter, immer radikaler. Und dann gibt es auch eine Gegenbewegung. Es gibt eine Heldin in dem Roman, die heißt Alexa, und ein Journalist, der sich einschmuggelt in diese Bewegung. Und die gehen dann dagegen, dass dann dieser Kampf zwischen den Gleichheitsfanatikern und den Freiheitsliebenden. Das ist praktisch die Story von dem Buch. Ja.
Okay, das hat schon Filmcharakter. Wenn Sie sagen, Sie wollen, dass das gefilmt wird, das ist ja so, kann ich sagen, Science-Fiction-Dystopie. Es erinnert mich so ein bisschen an Huxley,
ja.
die schöne neue Welt. Und ist ja, man könnte sagen, ist schon sehr, sehr weit weg jetzt, aber man sieht zumindest die Tendenzen jetzt, sieht man, und wer weiß, wie sie sich weiterentwickeln.
Ja, also man sagt weit weg.
Natürlich. Wenn man alles radikalisiert. Ne?
Das klingt erstmal vollkommen verrückt, aber jetzt muss ich sagen, als Historiker, es gibt leider keine Idee, die nicht so verrückt wäre, dass irgendwann Leute kommen und sie umsetzen. Und
das sehe ich auch so. Ja, leider ist es so. Ich sage immer, nichts ist unmöglich, oder?
Immer von Intellektuellen ausgedacht. George Orwell, kennen Sie auch, der 1984 geschrieben hat, oder Animal Farm. Der hat mal gesagt, manche Ideen sind so verrückt, dass nur Intellektuelle sie sich ausdenken können. Und so war es auch in der Geschichte. Leider wird im Geschichtsunterricht bei uns darüber zu wenig gelehrt. Also sagen wir nur mal zwei Beispiele. Wissen die meisten jungen Leute gar nichts darüber, wenn ich sie frage. Die Roten Khmer, die Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha in den 70er Jahren, das waren Intellektuelle, die in Paris an Elite-Universitäten studiert haben, auch promoviert haben über marxistische, maoistische Themen. Dann zurück nach Kambodscha, haben ihre Gleichheitsutopie verwirklichen wollen. Ergebnis, in wenigen Jahren ist ein Viertel der Bevölkerung ermordet worden oder verhungert. Ja? Ein Viertel der Bevölkerung in diesem Gleichheitswahn. Wissen viele Leute nicht, wird in der Schule leider nicht gelehrt. Und die hatten sich was anderes zum Vorbild genommen, absurderweise. Und zwar Mao Zedong hat Ende der 50er Jahre in China den großen Sprung nach vorne ausgerufen. Das war das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte. Ein absolutes Wahnsinnsexperiment. Es sollte auch die Menschen gleicher machen und glücklicher. Ergebnis war, dass von 1958 bis 1962 45 Millionen Menschen dabei gestorben sind. Die meisten verhungert, andere totgeschlagen. Und ich war jetzt in den letzten 2 Jahren in 30 Ländern auf der Welt unterwegs, habe überall Vorträge gehalten in Südamerika, in USA, in vielen asiatischen Ländern, in europäischen Ländern und habe überall die Leute gefragt, die mir vorträgen, habt ihr was gehört in der Schule davon, dieser große Sprung nach vorne? Ist es bei euch vorgekommen? Egal, wo ich gesprochen habe, ob irgendwo in Europa, in Asien, in Südamerika, in den USA, es waren nur ganz wenige, die die Hand gehoben haben. Und das hat mich natürlich erschrocken als Historiker, der sich mit so Dingen beschäftigt, wenn ich sehe, die wissen alle gar nichts davon. Ja? Und das heißt also, wenn an diese Utopie in meinem Buch jetzt sehr extrem vorkommt, sage ich, ja, die ist auch sehr extrem, aber leider Gottes gibt es in der Geschichte zu viele Beispiele, dass völlig verrückte Sachen am Schluss Wirklichkeit wurden. Und jetzt vielleicht noch ganz konkret zu dem Buch. Ich habe vor einem Monat ungefähr das erste Mal so auf X das gepostet, dass das Buch kommt. Und dann schickt mir einer einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Der ist vom Februar, den habe ich also nicht kennen können, weil da war das Buch ja schon fertig. Ja? Mhm. Der Artikel hatte die Überschrift Die Schere zwischen schön und hässlich, sowie die Schere zwischen arm und reich. These war, die Schere zwischen schön und hässlich tut sich so weit auf. Und dann fragt der Autor, was sollen wir dagegen tun? Body Positivity Kurse für alle oder alle operieren? Ja? Also da hat schon Freud gefragt, sag mal, wie viel hast du denn bezahlt, dass er hier so einen Artikel schreibt und dein Buch praktisch schon damit
ist. Ja, habe ich nicht.
Aber das sieht man, da wurden jetzt nicht diese Zwangsoperationen gefordert, ja. Aber da sieht man, dass was heute noch wie eine völlig verrückte Sache klingt, kann morgen Wirklichkeit werden. Ob das jetzt in der Form kommt oder in einer anderen Form, weiß ich nicht. Das ist auch mehr ein Chiffre in dem Buch mit der Schönheit. Ja, da könntest du auch irgendwas anderes nehmen. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass immer wieder Neid und Hass gegen Minderheiten gepredigt wird. Und es können Minderheiten sein, die man so heute gemeinhin als unterprivilegiert bezeichnet, ja. Mhm. Es können aber auch Minderheiten sein, die irgendwie positiv herausstechen. Zum Beispiel in Kambodscha ging das gegen Reiche oder auch in China gegen Kapitalisten. Ja. Das hat man also oft gehabt, dass sich der Hass dann gegen als wirklich oder vermeintlich erfolgreiche Minderheiten gerichtet hat. Zum Beispiel in der frühen Neuzeit Hexenverbrennung, ja, ist auch so ein Beispiel. Oder dann die ganzen Judenpogrome, dass man immer wieder Juden verfolgt hat, weil man die als, da gab es ja so die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion, wo dann behauptet wurde, es gibt die jüdische Weltverschwörung und all so ein Zeug. Ja. So, also es gab immer wieder solche verrückten Sachen, die sich gegen Minderheiten gerichtet haben. Und das war immer auch mit Neid verbunden, weil wir gesagt haben, die beherrschen hier in Wahrheit alles. Das ist auch immer mit Verschwörungstheorien verbunden dann in der Regel. Ja. Also Sie sehen da den Historikern wie. Insofern ist mein Roman jetzt vielleicht ein bisschen anders als andere Romane. Ich habe den Anspruch, dass die Fantasie gerade nicht mit mir durchgeht, sondern dass alles möglichst wirklichkeitsgetreu und möglichst realistisch ist in meinem Buch.
Mhm. Ja, ich glaube, das macht es für viele spannend dann, dass es eine mögliche Realität ist, weil, wie Sie beschreiben, nichts ist unmöglich und die Menschen haben sich seit Jahren, seit Tausenden von Jahren immer wieder in Ideologien verlaufen, verrennt, da waren auf dem Holzweg und bestimmt sind wir auch teilweise heute auf bestimmten Holzwegen, nur wir kennen das nicht und vielleicht erst später, wenn es offensichtlich wird, meistens dann zu spät.
Ja, genau.
Was mich interessiert ist, Sie kritisieren diese Neidgesellschaft. Wie gesagt, ich finde auch zu Recht. Aber gleichzeitig ist so die Frage, wo liegt dann für Sie die Grenze zwischen berechtigter sozialer Kritik und dem destruktiven Neid? Weil es ist so, natürlich, glaube ich, wünschen sich die meisten Menschen eine gerechte Welt. Weil wenn ich jetzt mir den Gedanken, ich würde jetzt nochmal geboren werden und ich weiß nicht, wo ich geboren werden würde. Ich weiß nicht, was für einen Körper ich habe. Bin ich groß? Bin ich klein? Bin ich attraktiv? Bin ich nicht attraktiv? In der Zeit, was dann Schönheit bedeutet, das ist ja immer auch gesellschafts- und kontextabhängig. Das ist ja nicht etwas Fixes, das Schönheit in dem Sinn, sondern das verändert sich mit dem kulturellen Raum, mit der Zeitepoche. Aber angenommen, ich würde jetzt irgendwie nochmal geboren werden und ich habe keine Ahnung, wo, wie, wo, was, dann ist es ja vom Vorteil für uns alle, wenn wir wieder geboren werden würden, dass wir zumindest gleiche Gesetze haben, dass es ein bestimmtes Level von Gleichberechtigung gibt, keine Diskriminierung. Ist das überhaupt möglich? Wie gucken Sie da drauf? Wo machen Sie die Grenze?
Also Gleichheit finde ich nur insofern gut und erstrebenswert, als es heißt Gleichheit vor dem Gesetz. Es soll keiner vor dem Gesetz diskriminiert werden. Ja? Und auch, dass jeder Mensch eine gleiche Würde als Mensch hat. Ja? Da bin ich schon dafür, logischerweise.
Liberalismus, ja.
Aber wenn man jetzt darüber hinausgeht, man muss sagen, die Menschen sind halt unterschiedlich und ich finde es auch gut so. Nehmen Sie jetzt mal die Natur, macht Ungleichheit und Vielfalt. Ja? Blumen zum Beispiel, ich mag jetzt Rosen, aber wenn es jetzt nur noch Rosen gäbe und die Disteln wären verboten und die Gänseblümchen gibt es auch nicht mehr, ich fände es nicht so schön im Prinzip. Also Verschiedenheit ist gut, wir sind alle verschieden und haben auch alle Vor- und Nachteile, womit wir auf die Welt kommen und müssen damit irgendwo umgehen. Ja? Und ja, der eine sieht besser aus, der andere schlechter, der eine, der ist auch von Natur aus vielleicht schon intelligenter, der andere, der ist nicht so intelligent, ja. Der eine, der erbt vielleicht was, der andere, der erbt nichts, ja. Der eine hat das Glück und wird in einem reichen Land geboren, der andere wird in einem ärmeren Land geboren, ja. Und bleiben wir jetzt nur mal innerhalb von unserem Kulturkreis hier in Europa. Ja, dann ist schon so, Menschen sind verschieden, haben auch verschiedene Fähigkeiten, auch verschiedene Eigenschaften. Und wenn man jetzt versucht, alles gleich zu machen, dann geht es nur mit Gewalt, weil es eine Vergewaltigung der Natur, so wie in dem Buch jetzt. Ja? Die Menschen sehen halt ungleich aus und wenn ich was dagegen machen will, muss ich irgendwie gewaltsam eingreifen. Und jetzt ist die Frage, was ist gerecht oder ungerecht? Also manche, die sagen ja, aber wie kann einer so reich sein wie der Jeff Bezos zum Beispiel, der Amazon-Gründer, der hat so viele Milliarden, vielleicht jetzt 150 Milliarden Dollar, braucht einer überhaupt so viel? Und das ist doch dann wirklich schon zu viel. Ja? Das sind ja so die Argumente. Und da sage ich also erstmal, denk mal, wie ist der reich geworden? Es ist ja eine Entscheidung, die wir alle fällen jeden Tag. Also wenn du was bestellst auf Amazon, dann machst du den Jeff Bezos ein Stück reicher. Aber du musst nichts auf Amazon bestellen. Du kannst auch deine Bücher woanders bestellen oder kannst sogar ganz normal noch in eine Buchhandlung gehen, wenn du das willst. Aber Amazon hat halt viele Vorteile. Ich bestelle auch bei Amazon. Also ist er dadurch reich geworden. Hat er damit jemandem geschadet? Ja, kann man sagen, vielleicht manchen kleinen Buchhandlungen. Aber da muss ich sagen, der hat halt den Vorteil, dass man sehr schnell alles geliefert bekommt, auch gebrauchte Bücher geliefert bekommt, wo man früher ins Antiquariat gehen musste, die man gar nicht mehr gekriegt hat. Ja? Aber im Prinzip hat er vor allen Dingen Nutzen gestiftet. Und das ist für mich so, dass ich sage, die reichen Menschen, die werden meistens reich dadurch, dass sie Nutzen stiften. Ich sage mal ein anderes Beispiel, die Albrecht-Brüder, das waren lange Zeit die reichsten Deutschen, also die Aldi gegründet haben. Ne? Wie sind die so reich geworden? Die haben halt die Idee gehabt mit dem Discounter, wir machen jetzt ein relativ beschränktes Warensortiment, haben auch vielleicht nicht so schön, das war am Anfang einfach so im Regal gestapelt, nicht so schön hergerichtet, aber es ist halt billiger, ja, billiger als überall sonst. Und das hat die Leute überzeugt. Und da hat er Millionen Menschen geholfen, die dadurch Geld gespart haben, gerade hier mit einem kleinen Portemonnaie. Auf der anderen Seite sind sie selbst die reichsten Deutschen geworden, also einen zweistelligen Milliardenbetrag. Oder nehmen Sie die WhatsApp-Gründer, die WhatsApp gegründet haben. Die haben heute zusammen ein Vermögen von 20 Milliarden. Kann man sagen, ist viel? Ja. Aber es ist eigentlich wenig, wenn man denkt, wie viel wir alle schon an Telefongebühren weltweit gespart haben, weil 2 Milliarden Menschen können heute im Prinzip kostenlos telefonieren mit WhatsApp. Ja? Das heißt, das ist das Schöne irgendwo, finde ich, am Kapitalismus. Er ist sehr demokratisch, weil wir alle entscheiden jeden Tag, wird er reich oder wird er arm? Ja, auch jetzt mal mein Buch, also mit Büchern wird man in der Regel nicht reich, muss ich dazu sagen. Ja, aber theoretisch auch, wenn jetzt ganz viele einen Roman toll finden, wie zum Beispiel Harry Potter, da ist die Autorin reich geworden, aber andere, die dann halt nicht so gut Bücher verkaufen, die werden halt nicht so reich. Ich finde das gerecht, weil am Schluss entscheidet der Konsument und das ist halt anders als in einem Planwirtschaft, wo dann irgendwo Parteibonzen Bürokraten entscheiden, der bekommt das und der bekommt das, ja, so wie in der DDR das war, der kriegt ein Telefon, weil er in der Partei ist, der kriegt keins, weil er nicht dabei ist, ja, da finde ich das besser, so diese Demokratie in der Wirtschaft, wie es hier im Kapitalismus herrscht.
Ja, ich würde gerne danach noch mal kurz auf den Kapitalismus eingehen und auf ein paar andere Strömungen, die ich interessant finde. Wenn wir Ihr Buch lesen, dann zeigt es ja auch diese zunehmende moralische Gesellschaft, also moralisierende Gesellschaft, die wir überall sehen. Und wo sehen Sie heute ganz reale moralische Überhöhungen, die Ihnen, man könnte sagen, gefährlich erscheinen? Also wo Menschen mit dem Finger moralisieren und wo sie sagen, okay, es geht ein bisschen in die falsche Richtung gehen, in eine gefährliche Richtung. Aber auch hier wieder, wo ist die Tendenz oder wo ist die Grenze zu einer berechtigten Kritik am System?
Also sagen wir erstmal, Moral finde ich wichtig, sogar extrem wichtig, gerade im System, im Kapitalismus. Besonders wichtig, dass du selbst klare ethisch-moralische Kompass hast, ja, dass du also dein Geld nicht dadurch verdienst, dass du andere betrügst oder belügst oder irgendwo denen schadest, sondern dadurch, dass du Nutzen stiftest, so wie ich es eben gesagt habe, ja, dass du ehrlich bist und so weiter. Also das ist mir sogar extrem wichtig. Was ich nicht so schön finde, wenn es manche Menschen gibt, die sich selbst mit so einem Heiligenschein versehen oder ihre eigene Gruppe. Wir sind die Überguten, weil wir leben ja vegan und wir fliegen auch nicht. Oder wenn wir fliegen, dann mit einem ganz schlechten Gewissen. Und weil das ja mit einem schlechten Gewissen fliege, sind wir schon wieder besser als die anderen, die ja mit einem guten Gewissen fliegen und so weiter. Ja, wurde auch so eine Doppelmoral. Also ich erinnere mich noch an die Klimakleber, die ich überall festgeklebt habe und habe vielleicht 2 Wochen später vom Urlaub in Bali auf Instagram gepostet oder so. Das ist auch manchmal mit einer Doppelmoral verbunden, ja, weil kein Mensch kann laufend diese extrem überhöhten Maßstäbe einhalten. Ja? Und wenn man das dann noch so verbindet mit so einem Überlegenheitsdünkel, so wir sind die Guten und die nicht so sind, das sind im Prinzip auf der schlechten Seite. Ja? Ich mache das nicht. Also ich bin auch Vegetarier, auch aus ethisch-moralischen Gründen. Also ich möchte nicht, dass Tiere getötet werden. Aber ich ziehe jetzt nicht den ganzen Tag über Leute, der sagt, du isst ja Fleisch, du bist deswegen ein schlechter Mensch, du bist ein Tiermörder und so weiter. Das mache ich einfach nicht. Ich begründe das, ich stehe auch dazu, ich finde es gut so. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich ein besserer Mensch bin deshalb und dass alle, die anders leben, deswegen schlechte Menschen sind. Und das ist ja, sagen wir mal, was auch, denke ich, bei den Grünen vielen Leuten oft so aufgestoßen ist, ja, dass die so diese Tendenz haben, so zum nicht nur zum Gutmenschen, sondern zum Bessermenschen, der besser ist als die anderen. Und natürlich findet man dann ein paar Anhänger, die freuen sich dann, wenn sie zur Sekte der Guten gehören. Ja? Aber es gibt natürlich dann auch viele, denen stößt es dann auf und die sagen, also komm, mach mal halblang, stell dich mal nicht über mich an. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen dann dazu beigetragen, dass die Attraktivität dieser grünen Idee für viele Leute gesunken ist, weil sie sich so dann doch zu stark über andere überhöht haben und weil man auch manchmal gemerkt hat, dass die Maßstäbe, die sie dann an andere setzen, selbst sich einhalten. Also ich erinnere mich, da gab es mal eine Untersuchung, von welcher Bundestagsfraktion die Leute die am meisten fliegen. Also ja, das war also die Grünen, die am meisten geflogen sind.
Und ja, ja.
Das ist in dem Buch dann auch so. Jetzt komme ich auch nochmal zurück aufs Buch. Irgendwann entsteht ja die Gegenbewegung und die kriegen raus, weil sie sich einschleichen in diese Move-Bewegung, dass die Führer der Bewegung überhaupt nicht danach leben, sondern im Gegenteil. Also so muss ich noch dazu sagen, das geht ja gegen Schöne und irgendwann gibt es Ausreisebeschränkungen für Schöne. Also dass gesagt wird, wer hier einen Pass, der Merkmal hat, KB-Person, so schön ist, darf nicht mehr ausreisen. Und natürlich wollen die trotzdem weg. Und dann diese Führer der Bewegung und dieser Partei, die machen dann sozusagen einen Deal mit schönen Frauen. Wenn du mit mir ins Bett gehst, kriegst du dir auch einen Stempel, dass du ausreisen kannst. Ja, das heißt, die gehen einerseits auf schöne Frauen los, andererseits sind sie aber selbst erpicht drauf, genau mit den schönen Frauen Sex zu haben und nutzen dann diese Situation, ihre Macht aus, weil die halt dann ihr so eine Ausreisegenehmigung geben können. Das ist auch tatsächlich oft so, dass das dann Bewegungen zum Fall bringt, weil das dann vielen Leuten aufstößt, so Wasser predigen und Wein trinken, wenn dann so dieser Widerspruch zwischen Wort und Tat ist. Und das ist auch in dem Buch so ein Thema. Ja.
Mhm. Sehen Sie bestimmte Tendenzen in der deutschen Gesellschaft, deutsche Politik, dieses Übermoralisieren, den Finger auf andere zeigen und dann selbst trotzdem das machen, was man anderen vorwirft?
Ja, also wir haben in Deutschland schon so eine Tendenz. Es gab früher mal von noch vor über 100 Jahren von Kaiser Wilhelm den Spruch, oder der gab es schon vorher, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja? Also so, das war dieser Anspruch, wir sind besser und am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und das haben wir heute auch wieder. Beispiel, wir wollen die Welt vom Klimawandel retten. Klingt erstmal ganz gut, aber wenn man dann sagt, naja, wir in Deutschland sind für 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, selbst wenn wir die jetzt auf null reduzieren würden, haben wir die Welt ja noch nicht gerettet. Und dann kam immer das Gegenargument, ja, stimmt, ja, aber wir sind dann so vorbildlich, dass die ganze Welt das uns Deutschen dann nachmacht, weil wir haben es ja gezeigt, wie es geht. Was jetzt passiert ist, ist natürlich genau das Gegenteil. Das hat man versucht mit der Energiewende von Merkel, und Habeck hat es fortgesetzt. Inzwischen sind wir aber zum abschreckenden Beispiel geworden, weil jetzt haben wir das dritte Jahr Rezession und es funktioniert alles nicht so richtig, diese Geschichte. Und jetzt sind wir ja eher eine Warnung, dass die anderen Länder sagen, oh, machst du nicht wie die Deutschen, oder Migrationspolitik. Wir haben gemeint, wir sind die Übergutmenschen, wir können die Probleme der ganzen Welt irgendwo lösen, wenn wir die Grenzen aufmachen und sagen, alle herzlich willkommen und wir haben Platz. Und nur, dass es in Wirklichkeit, ja, das hat ja die Frau Merkel auch, die hat immer gesagt, wir müssen jetzt die anderen Europäer alle dazu bringen, dass sie das auch genauso machen wie wir. Aber es ist halt nicht passiert, sondern das Gegenteil. Wir haben jetzt eine Menge Probleme in unserem Land bekommen, haben auch mit einer gewissen Arroganz auf andere Länder drüber geschaut. Zum Beispiel sagen wir auf die Polen. Ja, die Polen, die sind ja so hartherzig und die haben so eine schlimme Migrationspolitik. Ja, aber ich war auf den Polen. Ich muss sagen, die Polen sind nicht hartherzig. Die haben sehr viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die haben auch viele Leute aus Weißrussland aufgenommen. Ich habe da viele Unternehmer kennengelernt aus Belarus, die also da vor dem Diktator Lukaschenko geflohen sind. Also herzherzig sind die Polen nicht. Die haben nur gesagt, diese Massenzuwanderung jetzt aus arabischen, afrikanischen Ländern, die wollen wir nicht haben. Ne? Und da haben wir uns aber so über die erhoben. Wir sind die Besseren so und die Polen sind praktisch moralisch minderwertige Menschen. Also diese Tendenzen, ja, das hat auch ein bisschen was Religiöses. Ja. Also ich habe überhaupt nichts gegen Umweltschutz und so, im Gegenteil. Ich bin auch jetzt kein Klimaleugner. Ich glaube tatsächlich, dass der Klimawandel ein Problem ist. Nur es wird extra überhöht, wird super apokalyptisch dargestellt und dann kriegt alles so einen religiösen Kult praktisch. Ja. Also zum Beispiel, du musst dann irgendwelche Rituale, du musst da den Müll richtig trennen und musst den Joghurtbecher richtig ausspülen oder musst dann mit so wiederverwendbaren Gefäßen deine Sachen abholen und darfst das nicht machen oder das nicht machen. Wie gesagt, möglichst kein Auto fahren, möglichst nur Fahrrad fahren und wenn, dann mit einem schlechten Gewissen fliegen und so weiter. Ja. Und das hat für mich so ein bisschen was wie so eine religiöse Sekte, so eine Welterlösungssekte. Und da haben wir Deutschen so eine gewisse Verführbarkeit. Es hat mal einer gesagt über die Deutschen, Deutschsein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu übertreiben. Ja, und das kann man immer wieder sehen, dass eine Sache, die vielleicht vom Ansatz sogar gut war, zum Beispiel anderen Menschen zu helfen, das ist ja nicht ohne Grund ins Grundgesetz aufgenommen worden mit dem Asyl. Es gab die schlimme Erfahrung vom Nationalsozialismus und da war auch so, dass dann Verfolgte oft Probleme hatten, woanders Asyl zu bekommen. Da haben wir gesagt, das wollen wir jetzt besser machen, das wollen wir richtig machen. Das war ja vom Ansatz her gut. Aber dann nicht zu erkennen, dass das dann auch doch hunderttausendfach missbraucht wird von Leuten, die in Wahrheit gar nicht erfolgt sind und dann Probleme hat. Das heißt, das immer so ins Extreme zu übertreiben. Ja? Und ja, das ist ja genau, sagen wir mal, jetzt Umgang mit Minderheiten. Wo ich noch jung war, da wurden tatsächlich Homosexuelle diskriminiert. Da gab es noch ein Paragraphen im
Strafgesetzbuch. Ja, das ist noch nicht lange her und gesetzlich strafbar, ja.
Dass Homosexuelle strafbar waren, noch schlimmer in der Generation davor im Dritten Reich, wo die sogar ins KZ gekommen sind. Ja, dann hat man das alles beseitigt, was ich ganz wichtig finde und wunderbar. Aber heute hat man dann oft das Gegenteil. Wenn du nicht LGBTQ+ oder Transgender oder irgendwas bist, ja, wenn du jetzt vielleicht ein einfacher alter, weißer, heterosexueller Mann bist, dann musst du schon ein schlechtes Gewissen haben, weil du hast ja Privilegien und dann stimmt vielleicht was mit dir nicht, vielleicht hast du deine Homosexualität nur verdrängt. Und, ja, also das wird immer so vom einen Extrem, schießt es dann genau ins Gegenteil. Und das ist so, sagen wir, gibt es nicht nur in Deutschland, gibt es auch in den USA, haben wir das auch vorbei. Da ist ja so ein bisschen der Höhepunkt dieser Sache ist überschritten, aber da gibt es ja wieder andere Probleme. Da gibt es diese Trump-Bewegung, wo auch viele, sagen wir, auch ein Kult bei vielen, ja, das ist der große Führer, der immer alles richtig macht und so weiter. Also ist es schon, ich war in vielen Ländern unterwegs, wie gesagt, ich habe so eine Weltreise gemacht und ich habe da auch gute Sachen gesehen in manchen Ländern, aber auch viele bedrohliche Entwicklungen im politischen Bereich gesehen.
Ja, wo haben Sie die gesehen, in welchen Ländern hauptsächlich?
Ja, ach, ganz viel. Also wenn Sie in Südamerika sind, überall doch sehr schlimm mit der Korruption. Ja. Ein Land wie in Kolumbien sind zum Beispiel. Ja. Argentinien finde ich gut, was jetzt der Javier Milei versucht, weil ein Land, das also vor 100 Jahren noch eines der reichsten Länder der Welt war und über 100 Jahre runtergewirtschaftet wurde, damals sagen wir, wir legen mal die Kettensäge an, die man da auch wirklich braucht und beseitigen mal die ganzen Auswüchse im Staat und so weiter und gucken, dass wir mit mehr Freiheit vielleicht auch mehr Wohlstand erwirtschaften. Das war eine positive Ausnahme. Auch in China, muss ich sagen, ist auch teils. China, das war ja noch zur Zeit von Mao, haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88%. Dann haben die angefangen, der Deng Xiaoping, Anfang der 80er Jahre mit Wirtschaftsreform, Privateigentum eingeführt und toll. Die Quote der Armen ist praktisch der Extremarm auf unter 1% gesunken. Tolle Wohlstandsmehrung. Aber leider in den letzten 10 Jahren mit dem Xi Jinping, da geht es wieder zurück in Richtung weniger Freiheit und mehr Staat. Ja. Ich habe selbst gemerkt, vor ein paar Jahren bin ich noch nach China gereist und habe meine Vorträge gehalten und an die Universität, das geht jetzt auch nicht mehr so ohne weiter.
Kommt immer jemand mit, oder? Und schaut, was sie machen wahrscheinlich, oder? Bitte? Ist immer jemand ihr Schatten und schaut so ein bisschen, was sie machen und worüber sie sprechen, oder?
Ja, also das war damals auch schon so, aber da war es halt so, gewisse Themen, klar kannst du da nicht kommunizieren, aber andere schon, aber inzwischen, ja. Oder Vietnam ist ein positives Beispiel, da ist zwar auch, sagen wir, ein Einparteiensystem und es ist Zensur, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aber sagen wir mal, was mir gut gefällt, Vietnam war noch 1990 das ärmste Land der Welt, also ärmer als alle afrikanischen Länder. Ja. Wir haben den Krieg gehabt mit den USA, Krieg gehabt mit Japan, Krieg gehabt mit China, Krieg gehabt mit Frankreich. Was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, hat dann der Sozialismus kaputt gemacht. Also sie waren wirklich bettelarm und haben dann aber auch private Eigentum eingeführt, marktwirtschaftliche Reformen. Und heute, toll, da ist die Quote der Armen von 80% auf 3% gesunken. Ja. Eine tolle Entwicklung. Von denen kann man vor allen Dingen eins lernen. Die hätten ja damals für ihre Armut andere verantwortlich machen können. Die Amis zum Beispiel oder die Japaner oder die Franzosen. Haben die aber nicht gemacht. Die hätten ja, ich meine, man muss mal nur bedenken, über Vietnam sind allein in dem Krieg mit den USA 10-mal so viele Bomben abgeworfen worden wie im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Deutschland. Also das ist schon brutal, was da passiert ist. Da hätte man denken können, die hassen jetzt die Amerikaner und geben denen auch die Schuld und halten die Hände auf und sagen, macht's wieder gut, gibt uns Entwicklungshilfe. Null. Die lieben Amerikaner, die finden Amerikaner toll und die haben gesagt, wir haben hier das falsche Wirtschaftssystem, wir müssen die Reformen machen, wir müssen was ändern. Und da kann man auch als Individuum viel von lernen. Ich habe mal das dem vietnamesischen Botschafter in Deutschland gesagt, verlacht und sagt, ja, wir waren ja im Krieg mit der Hälfte der Mitglieder vom UN-Sicherheitsrat. Also wenn wir denen alle böse sein wollten, da hätten wir viel zu tun. Also wir schauen ja lieber in die Zukunft. Und das sage ich auch dem einzelnen Menschen. Ja, es gibt ja Menschen, das ist auch was, was mir heute nicht gefällt, die haben diese Opfermentalität. Ja, ich bin Opfer von Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, was auch immer. Oder die Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt, deswegen konnte später nichts aus mir werden. Oder der Lehrer konnte mich leiden oder der Chef, deswegen war ich in der Schule schlecht. Ich glaube, diese Menschen nützen sich nichts. Ich glaube, es ist immer besser, wenn du die Schuld auch bei dir selbst suchst, weil wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht am Schluss. Und wenn du die Schuld bei anderen suchst, dann gibst du ja anderen die Macht über dein Leben. Ja? Und wenn du die Schuld bei dir selbst suchst, dann hast du diese Selbstermächtigung, dass du sagst, okay, dann kann ich es halt auch ändern. Und das kann man im Großen sehen. Wie Vietnam habe ich gerade als ein Beispiel, das sieht man aber auch so im Alltag, glaube ich. So ein bisschen meine Lebensphilosophie, übernimm die Verantwortung nicht nur für deine Erfolge, das machen ja alle ganz gerne, oh, habe ich in der Klasse, sondern nimm auch die Verantwortung für deine Rückschläge und deine Krisen.
Ja, also ich verstehe genau, was Sie meinen, Herr Zettelmann, und ich finde es ja auch wichtig, dass man Verantwortung übernimmt für sein Leben. Das ist ja, weil dann ist die Power und die Macht bei sich selbst, wie wenn ich die abgebe. Das mit der Schuldfrage ist natürlich eine komplexe Geschichte, aber viel wichtiger ist ja, kann ich Verantwortung übernehmen über die Lage, in der ich bin, will ich die Verantwortung übernehmen? Das stimmt schon. Und gleichzeitig, ich finde, und gleichzeitig, nicht aber oder entweder oder, und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, Missstände zu benennen. Also wenn etwas nicht funktioniert, das zu benennen, weil wir alle werden schon in ein System geboren, haben dann mehr oder weniger Vorteile davon. Ich finde halt, es gibt nicht, wir haben dieses Bild hier, okay, ich habe den Erfolg alleine gemacht, so ich bin self-made, Millionär, was auch immer. Und ich glaube, das ist eine Illusion auch. Es ist eine Illusion, die uns verkauft wird von Erfolg, weil es ist immer ein Zusammenspiel von ich und anderen Menschen, die mich unterstützt haben, Systeme, in die ich geboren wurde, die für mich vorteilhaft waren. Ich finde, es ist so ein Zusammenspiel auch. Also es ist ja, Verantwortung übernehmen, egal in welcher Situation ich bin, und gleichzeitig zu schauen, wo kann man kritisieren? Wo will man was verändern? Macht das Sinn?
Der Letzte, der nichts kritisieren würde, ich kritisiere den ganzen Tag alles, was mir nicht hält, auch in der Gesellschaft, ist ja auch, mache ich auch in dem Buch letztlich, das ist ja eine Kritik, gespielt im Jahr 2075, aber ist ja auch eine Kritik an der bestehenden Gesellschaft, da schon, aber nicht dann als Ausrede dafür nehmen, dass du selbst dann am Ende irgendwo im Leben nicht weiterkommst. Also ich finde, man tut damit keinen Gefallen. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das ist leider aber überhaupt kein Erfolg. Das ist auch nur in zwei Sprachen übersetzt worden bisher und ist auch in Deutschland nicht so gut verkauft worden. Ist aber eins meiner Lieblingsbücher. Das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Und da habe ich mich mit Behinderten beschäftigt, die erfolgreich sind. Bei manchen habe ich schon die Biografien gelesen, wie zum Beispiel bei Ray Charles oder bei Stevie Wonder oder Stephen Hawking. Andere habe ich auch persönlich kennengelernt. Die haben mich sehr beeindruckt. Also zum Beispiel einer, der heißt Felix Klieser. Das ist der beste Hornist Deutschlands. Einer der besten der Welt. Auch der ist ein junger Mann, ist überall unterwegs. Der ist ohne Arme geboren. Also von Natur so ohne Arme. Und das war praktisch natürlich ganz schwierig für den Horn zu spielen. Also klar, der macht ja alles mit den Füßen. Der fährt aber sogar ganz normal ein Auto. Was heißt ganz normal? Der hat ein spezielles Auto bauen lassen, was er nur mit den Füßen bedient. Der bedient auch das Handy mit den Füßen. Wenn wir essen gehen, isst er auch mit den Füßen. Ist ja klar, hat ja nichts anderes. Ja. Aber der sagt, naja, mir fehlen die Arme, ich kenne es nicht anders. Jeder hat da irgendwo sein Ding, was er mitkriegt, wo er nicht so gut ist. Bei mir sind es jetzt halt die fehlenden Arme. Aber er sagt, das bringt mir auch nichts, wenn ich da jammer und klage, wie schlecht geht's mir. Also ein absolut optimistischer und lebensbejahender Mensch. Hat mir imponiert. Oder ein anderer, den ich gut kenne, König heißt der ist in Berlin. Der ist einer der erfolgreichsten Galeristen von Deutschland. Der war fast blind, wo er seine erste Galerie eröffnet hat. Fast blind. Der sieht immer so, das wechselt mal. Der hat untätige Augenoperationen gehabt. Manchmal sieht er 30%, dann wieder nur 10%, ja. Aber also der ist fast blind und hat zum erfolgreichsten Galeristen einen der erfolgreichsten Galeristen gebracht. Ja? Unglaublich, so Menschen. Oder ich nenne noch einen dritten, der heißt Eric Weinmeier. Mit dem habe ich ein Interview gemacht. Der war der erste Blinde auf dem Mount Everest. Der ist also als Blinde auf dem Mount Everest und natürlich in Begleitung, aber blind. Ja? Und das war ihm aber nicht genug, weil er hat gesagt, ja, das ist jetzt als Ziel noch nicht genug. Es gibt ja die Seven Summits, also die sieben höchsten Kontinenten. Und der ist auf alle drauf. Dann wäre eigentlich auf den Seven Summits. Und dann ist er noch irgendwo einer der gefährlichsten Flüsse, wo er dann so in so einem kleinen Boot dann noch gefahren. Also der hat viele verrückte Sachen gemacht, ja, als Blinde. Wow. Und ich meine, mir imponieren so Leute und leider war das Buch also kein Erfolg. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Leute so ein bisschen mit Behinderung so, da will man nichts zu tun haben. Eigentlich schade, weil mich selbst hat das Buch motiviert. Ich habe das auch geschrieben, weil ich selbst eine ernste Augenerkrankung hatte und mir der Arzt gesagt hat, vielleicht im schlimmsten Fall kannst du nie mehr was lesen. was für mich eine Katastrophe, weil ich habe tausende Bücher zu Hause und auch tausende Bücher gelesen. Ja. Da habe ich mich beschäftigt mit Blinden und so erstmal um ein bisschen dann, ja, ich habe dann Mut geschöpft, weil ich gesehen habe, selbst wenn du blind würdest, ja, also inzwischen alles gut, ich habe die Augenoperation gehabt und die war also erfolgreich, aber ich habe als erste Reaktion, ich habe dann nicht gejammert und geklagt und oh, wie schlimm und warum passiert mir das und so irgendwas, ja, sondern ich habe dann mich mit den Leuten beschäftigt und ich habe dann zum Beispiel einen Mann auch kennengelernt, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, das ist ein Kinofilm, Blind Date mit dem Leben heißt der, das ist so einer, der ist auch fast blind und arbeitet im Hotel und verbirgt aber seine Blindheit. Also der sagt den anderen nicht, dass er blind ist. Der ist nach einer wahren Begebenheit. Da habe ich gesagt, den will ich kennenlernen, den habe ich dann auch kennengelernt. Der hat sogar das Vorwort fürs Buch geschrieben dann am Schluss. Das hat mich getröstet, weil ich habe dann gesehen, Mensch, also egal was passiert, wenn du den richtigen Mindset, wie man das heute so sagt, hast, ja, dann kannst du mit jeder Situation im Leben umgehen. Und das war für mich jetzt ein Trost.
Ja, ist so. Auf jeden Fall bin ich absolut Ihrer Meinung. Kennen Sie Helen Keller?
Klar,
die blinde taube Philosophin, unglaublich. Die wurde 1880 in den USA geboren und die hatte eine Krankheit, die konnte nichts sehen, nichts hören und lernte aber schreiben, lesen, hat dann angefangen zu studieren. Also crazy, ganz
ja,
crazy.
Also, ja. Über die ist auch ein Kapitel in dem Buch drin, über die Helen Keller, ja. Also ich habe alle ihre Bücher und die Biografien über sie gelesen, gibt auch Filme. Also insofern, jetzt sprechen wir eigentlich über mein neuestes Buch, aber vielleicht als Fußnote, also kann ich mal ein bisschen Reklame machen. Das Buch heißt Ich will, was ihr von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen könnt. In Vietnam war es interessanterweise übrigens ein Erfolg. Ja? Also in den USA nicht, in Deutschland auch nicht, in Vietnam war es ein Erfolg, das Buch. Und die Helen Keller kommt auch drin vor. Ja, da gibt es noch tolle Leute auch. Man denkt Stephen Hawking, der Physiker, der im Rollstuhl, der am Schluss ja nicht mehr reden konnte, sondern sich nur mit so einem Sprachcomputer noch verständigt hat und Bücher geschrieben hat. Naja, das sind also so, mich faszinieren so Menschen, da kann man sich von abschneiden. Ich finde es unglaublich motiviert.
Ja, mega, mega. In Ihrem Buch 2075, Wenn Schönheit zum Verbrechen wird, ist es eine Art sozialistisches System, in dem wir da leben? Also es ist ja nichts Demokratisches. Wahrscheinlich. Wie würde sie das System beschreiben, in dem das Buch stattfindet?
Es ist vom Ursprung her ein freies, demokratisches System, in dem auch Wahlen stattfinden. Also spielt in den USA, wobei das wird nie erwähnt. Man sieht es aber, weil das spielt zum Teil in New York und in Boston. Also man sieht schon, es sind hier die USA gemeint. Aber weil es überall spielen könnte, habe ich das so eher so beiläufig. Ja? Aber man sieht es, da gibt es auch zwei Parteien, die heißen aber jetzt nicht so wie heute die Parteien, in Amerika, die heißen die Rule of Law Partei, also Rechtsstaatspartei, und die Justice Partei, die Gerechtigkeitspartei, die gibt's da. Und es ist eine freie, demokratische Gesellschaft. Und dann verbanden die sich aber Stück für Stück immer mehr in Richtung Diktatur. Und das ist der Unterschied von meinem Buch zu Dystopien, wie zum Beispiel George Orwell, weil bei denen ist ja schon dieser Endzustand, dass der Big Brother und alles ist schon gleichgeschaltet. Während bei mir beobachtet man den Übergang von der Demokratie in die Diktatur, von der Freiheit in die Unfreiheit. Und das finde ich ein sehr aktuelles Thema. Ich zeige an die Mechanismen, wie das dann geschieht, wie dann Stimmungen geschürt werden, manipuliert werden, wie Hass auf Minderheiten, wie dann die Medien sich auch selbst teilweise gleichschalten, immer mehr, wie dann der Konformismus eine Rolle spielt. Ja, also deswegen, das ist ein bisschen anders als andere dystopische Romane. Es ist jetzt der Übergang von der einen Gesellschaft in die andere. Und es gibt dann auch den Widerstand. Ja, ich will jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, weil sollen ja noch die Leute mit Spannung das Buch lesen, aber es gibt auch schon die Gegner.
Keine Spoilers.
Ja, die versuchen das zu verhindern. Ja, die kämpfen also dann dagegen an. Eine schöne junge Studentin, die heißt Alexa, und dieser Journalist, die nehmen dann den Kampf auf. Und ja, es kommt natürlich in dem Buch, kommt auch Liebe vor. Also ich habe es auch ein bisschen, ja, so ein Roman wäre nichts ohne Liebe, die Alexa, die hat eine offene Beziehung mit einem Mann, der ist über 20 Jahre älter als sie, mit einem erfolgreichen Immobilienmakler. Und die will aber keine feste Beziehung, die will eine offene Beziehung. Und dann gibt es trotzdem Eifersucht-Szenen und so weiter. In dem Moment, wenn er dann doch mit seiner Ex-Freundin sich trifft und schläft und sie kriegt das dann mit und so weiter. Ja, also das alles ist nicht nur Politik, ist auch Science-Fiction dabei in dem Buch, weil es spielt ja im Jahr 2075 und da gibt es also schon die ersten Siedlungen auf dem Mars. Ja? Also es gibt zwei kleine Städte, die eine hat 3000 Einwohner, die andere 6000 Einwohner.
Da schreiben Sie auch drüber, ist das auch so im Buch enthalten?
Naja, das ist, wird auch geschildert, auch auf dem Mond. Es gibt zum Beispiel eine Raumstation, die um den Mond kreist, ja? Und da gibt es ein Luxushotel, das heißt Luna 1. Und da zum Beispiel lädt dann der Freund von der Alexa lädt sie ein. Da haben sie den Kennenlerntag, wie die das nennen, also wo sich kennenlernte vor einem Jahr. Der sagt, wir machen was Besonderes. Wir fliegen jetzt mal zu Luna 1. Das ist das Hotel, wo sich die Reichen und Schönen treffen. Und dann das ist aber so eine Raumstation, die rotiert. Und durch die Rotation ist künstliche Schwerkraft. Ja? Also es heißt zum Beispiel auch, dass man ganz normal Sex haben kann. Aber dann fliegen die zurück zur Erde. Und im Raumschiff ist keine Schwerkraft, aber der hat wieder Lust auf Sex. Ja, ist schon eine schöne Frau, kein Wunder. Und dann ist Thema Sex im Weltraum. Geht es oder nicht und welche Probleme? Hat noch keiner ausprobiert, aber es gibt da, alles wissenschaftlich fundiert, gibt da Theorien, wie die Schwierigkeiten sind. Will ich jetzt nicht verraten, soll ja eine Spannung sein. Also Sex im Weltraum kommt auch drin.
Ah, okay, Sex im Weltraum. Okay,
das ist aber ist ja schwer gelöst. Das ist nicht
ja,
so
ja, einfach. Klar.
Diese ganze Reihe. Probleme, an die man nicht denkt, auf den ersten Blick.
Jetzt, Sie haben es angesprochen, in Ihrem Buch skizzieren Sie diesen Weg von Demokratie mehr in ein autoritäres System, Diktatur. Sie sehen die Tendenzen heutzutage, ich sehe die auch. Sehen Sie, wenn wir nach Amerika blicken, Sie haben auch Trump angesprochen, wie blicken Sie darauf, auf das, was gerade aktuell dort passiert, mit den Republikanern, mit auch Elon Musk, einem Schwergewicht, mit sehr viel Macht. Also dort haben wir ja auch, dort haben wir einen Mensch, der sehr viel Geld hat, sehr viel Macht auch durch seine Companies, durch seine Firmen. Ich würde sogar behaupten, dass Elon Musk wahrscheinlich einer der mächtigsten Menschen ist, einfach durch seine Verbindungen und sein Unternehmen. Und jetzt kommt der, jetzt verlagert seine Macht sich in den Staat, US-Staat mit Trump. Sehen Sie dort die Gefahr, dass das zu einem autoritären System werden kann? Wie gucken Sie darauf?
Hey du, ganz kurze Unterbrechung. Wusstest du, dass 86% der Menschen, die regelmäßig hier reinschauen, diesen Kanal noch nicht abonniert haben? Wenn du die Gespräche hier in diesem Podcast als wertvoll empfindest, dann fühl dich herzlich eingeladen, ihn jetzt zu abonnieren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr uns das unterstützt. Denn genau das sorgt dafür, dass wir weiterhin sehr spannende Gäste hier bei uns haben. Mein Team und ich danken dir von Herzen. Und jetzt geht's weiter. Viel Freude beim Zuhören.
Also sagen wir erstmal, der Musk wäre mir als US-Präsident immer noch 100-mal lieber als der Trump, muss ich sagen. Ja. Ist als Unternehmer wesentlich erfolgreicher, kann man gar nicht mit Trump vergleichen, ist auch wesentlich intelligenter und gebildeter. Ja. Der hat natürlich auch seine Macken, aber ich bewundere den Musk. Ich habe auch die Biografien über ihn, glaube ich, alle gelesen. Ich habe auch die ganzen Trump-Biografien gelesen.
Ja,
die beiden nicht persönlich, aber ich habe die ganzen Biografien gelesen. Insofern, ich sehe das Problem nicht, der Musk, der hat sich auch schon wieder eher zurückgezogen. Der hat am Anfang Sachen gemacht, die auch vielleicht gar nicht schlecht waren, da mal ein bisschen an die Bürokratie ranzugehen. Den Trump, den sehe ich schon, habe ich immer ambivalent gesehen. In der ersten Amtszeit, der hat ein paar vernünftige Sachen gemacht, zum Beispiel dereguliert, Steuern gesenkt, hat aber auch eine Menge unsinnige Sachen gemacht. Gerade diese Zollpolitik oder wo ich überhaupt nicht einverstanden bin mit der Ukraine-Politik, mit der NATO und so weiter. Ich habe es da ein bisschen schwer damit, weil ich habe immer in den USA, da haben sie so zwei Lager. Für die einen ist Trump wie der liebe Gott, das sind die Trumpisten. Wenn du da ein bisschen was Kritisches sagst, dann bist du sofort unten durch. Die ja. anderen, für die ist der Trump der Teufel. Und wenn du da irgendwas Positives sagst, bist du auch unten durch.
Auch hier wieder. Hier haben wir auch wieder diese Extremen. Ja. Das ist erstaunlich, oder?
Also so ähnlich wie in Deutschland, sagen wir bei der AfD. Ich habe neulich mal auf X geschrieben, warum kann man nicht sagen, die AfD, die haben ein paar Punkte, da haben sie recht und andere, da liegen sie total daneben. Warum kann man das nicht sagen? Die Kommentare drunter waren, wie können Sie sagen, die AfD hat Unrecht in ein paar Punkten? Die gibt es gar nicht. Ist doch alles Lüge, ja?
Gesichert, rechtsextrem, gesichert.
Hat allem Recht. Und andere haben Kunden geschrieben, wie können Sie sagen, die AfD hat mit manchen, also die einen haben gesagt, die hat mit allem Recht, die anderen haben gesagt, hat mit allem Unrecht, ja? So ist auch beim Trump, dass man also Grautöne nicht benennen kann. Das macht es schwierig. Wobei ich sagen muss, jetzt die ersten 100 Tage von dem Trump ist schon meine Analyse überwiegend negativ. Da sieht man aber auch, wie gut auch wieder der Markt ist, der Kapitalmarkt, weil diese schwachsinnige Zollpolitik, da hätte noch kein Mensch von abbringen können durch Argumente oder zur Besinnung gehen können. Der Kapitalmarkt hat ihn gezwungen, das zu korrigieren. Der hat ja nicht das dann ausgesetzt und jetzt, ja, ich setze für 90 Tage aus und für die Smartphones gilt es nicht und dafür gilt es auch nicht. Das hat er ja nicht gemacht, weil er eingesehen hat, dass er auf dem falschen Weg ist, sondern das hat er ja gemacht, weil letztlich der Bondmarkt und der Aktienmarkt ihn zu gezwungen haben, dann weil die haben halt entsprechend reagiert und haben gesagt, bist du auf dem falschen Weg und da muss der korrigieren. Also auch wieder sehr demokratisch, wenn die Investoren einfach und die Aktionäre, wenn die dann abstimmen und sagen, also im Moment bist du hier total auf dem falschen Dampfer. Ja, mit der Ukraine finde ich auch unmöglich, also seine Politik da. Ja, andere Sachen hat finde ich auch gut, also dass diese übertriebene Woke-Sache, dass da vorgegangen wird, ja, da, das ist sicherlich notwendig und auch richtig in den USA. Also ich erlaube mir über so Personen oft ein differenziertes Urteil, was nicht schwarz-weiß ist, sondern auch Grautöne hat. Aber damit haben sie natürlich schwer, weil sie dann praktisch fast überall anecken damit. Also zum Glück gibt es immer ein paar Leute, die mir dann auch folgen, auf X zum Beispiel, oder die meine Bücher lesen, die sagen, finde ich gut, dass es so einen gibt wie den Zittelmann, der dann auch mal differenzierter bestimmte Dinge sieht.
Ja, ich würde sagen, wir haben eine sehr differenzierte Community, so wie ich sie erlebe hier. Weil es ja, ich finde es sehr wichtig, sich ein differenziertes Bild zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, heutzutage. Wir sehen, dass es eben genau andersrum ist. Sie haben es angesprochen, Deutschland, AfD, in Amerika, Trump. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf den Kapitalismus eingehen, weil Sie den auch reingebracht haben und weil Sie sich ja auch sehr, sehr damit beschäftigt haben. Auch Sie haben ein Buch sogar darüber geschrieben, warum Kapitalismus das beste System ist.
Der Titel ist Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung.
Ja, genau.
Andere Buch heißt Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Das übrigens, bin ich stolz, das ist das, was in 30 Sprachen jetzt übersetzt ist. Ja.
Okay. Und ich glaube, es gibt keinen, der nicht auch schon mal gehört hat, der Kapitalismus ist böse. Und ja. Natürlich kreiert der Kapitalismus auch Herausforderungen und Probleme. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, es gibt nicht das System, was nur alle Lösungen löst und keine neuen Probleme schafft, sondern es ist immer so Schatten und Licht. Und vielleicht kennen Sie Professor Markus Gabriel, dem ethischen Kapitalismus, war auch schon hier bei uns. Da haben wir auch so ein bisschen über den Kapitalismus gesprochen. Und er sagt auch in dem Sinn, der Kapitalismus, der ist schon in dem Sinn gut mit seinen Schattenseiten, man muss ihn weiterentwickeln. Man muss Ethik und Moral hineinbringen. Und dann wird der Kapitalismus in dem Sinn wie weiterentwickelt. Sehen Sie, dass er weiterentwickelt werden muss? Ist das etwas, was sowieso passiert, unumgänglich ist? Würden Sie ihn genauso so lassen, wie es jetzt ist?
Aber der Kapitalismus, das ist ja das Interessante, dass er immer wieder für tot erklärt wird. Also wie oft, ich glaube, in den Schriften von Karl Marx gibt es mehrere tausend Stellen, wo er das baldige oder fernere Ende des Kapitalismus voraus prophezeit. Und es wurde immer wieder prophezeit und er hat immer wieder überlegt, warum. Gerade weil er ja wandelbar ist, weil er anpassungsfähig ist, weil es eigentlich eine permanente Revolution und Veränderung und Anpassung ist. Insofern muss da jetzt kein Intellektueller kommen, der sagt, ich habe jetzt wieder ein Rezept, wie ich den Kapitalismus ändere. Ich bin da skeptisch. Also Änderungen ja, aber die Änderungen, die sollen dann eher von unten kommen, als spontane Bewegung von den Menschen im Markt stattfinden. Jetzt, dass da ein Politiker kommt oder ein Intellektueller und schreibt irgendein Rezept und sagt, das Wirtschaftssystem muss jetzt so und so geändert werden. Das hat nie zu Gutem geführt in der Geschichte. Da bin ich also sehr skeptisch. Das ist auch der große Irrtum. Kapitalismus ist spontane Ordnung, die entstanden ist, so wie Tiere oder Pflanzen, spontan. Das war jetzt nicht so, Adam Smith schreibt ein Buch und gibt es einem Politiker in die Hand und er sagt, leuchtet mir ein und setzt dann um. Ja, das ist Sozialismus entsteht so. Ja, das ist also praktisch da eine Theorie, ist der Marxismus, und dann kommt mit Gewalt eine Gruppe an die Macht und sagt, wir setzen es jetzt um. Aber das ist auch so zum Beispiel, wo jetzt der Kapitalismus, ich habe ja vorhin über China und Vietnam gesprochen, dann die Reformen, die gingen erst von unten los, dass die Bauern auf dem Land dass die dann Privateigentum wiederhergestellt haben, auch zum Teil gegen die Gesetze verstoßen haben. Ja. Und das ist das Schöne am Kapitalismus, dass es also nichts Festgeformtes ist, dass es was Spontanes ist, was von unten geschieht. Und wenn jetzt der Intellektuelle in seinem Zimmer sitzt und sagt, ich habe eine neue Theorie, wie ich gerne die Wirtschaft verändern möchte oder so, da ist bei mir egal, was der jetzt da erzählt, ist da eine Grundskepsis. Also insofern die Antwort, Änderung ja, Weiterentwicklung ja, aber dann lieber, wie in China das war, von den einfachen Bauern oder in Vietnam, als von dem intellektuellen Universitätsprofessor, der sich jetzt irgendwo ein Buch schreibt und sagt, so stelle ich mir die Welt vor.
Ja gut, er bringt natürlich Anmerkungen, Ideen mit rein, Thesen. Und ich glaube aber schon, dass das irgendwie auch wichtig ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der Wettbewerb der Ideen da ist. Ja, Wettbewerb von Werte, ja. Wettbewerb von Perspektiven. Und ich finde, dass letzten Endes in allem, in was wir leben, das war ursprünglich mal eine Idee. Jemand hat es gedacht, absolut, hat ein Buch darüber geschrieben, dann hat das Anklang gefunden, das hat Sinn gemacht. Ich glaube, das ist der natürliche Fluss von Veränderung, dass es zuerst im Geist passiert, in Form eines Denkers, Denkerinnen oder Wissenschaften, und dann kommt das langsam in die Gesellschaft und die Struktur rein und verändert dann alles, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir denken, wie wir uns selber begegnen. Aber ich verstehe Ihre Skepsis, weil eben, wenn wir in die Geschichte schauen, viel auch schiefgegangen ist durch Ideologie. Wie sehen Sie das? Sie sagen, wir haben diese Schere von Arm und Reich. Und es gibt diesen Kapitalismus. Und jetzt könnte man sagen, und das ist ja auch so, dass die reich sind, die werden automatisch immer reicher, wenn sie nicht ganz blöd sind, weil aufgrund des Kapitals, sie legen ihr Geld an und verdienen alleine dadurch so viel mehr Geld, wie jemand anders gar nicht verdienen könnte durch normales Arbeiten, wenn er sich jetzt nicht etwas sehr Großes aufbaut, viel Mehrwert schafft und so weiter und so fort. Das heißt, die werden reicher, reicher, reicher. Ist es nicht eine Gefahr für die Demokratie selbst, dass wenn wir sehen es in Deutschland bei Musk oder bei anderen, wo wenn so viel Geld zusammenkommt und so viel Macht sich strukturiert, dass das die Demokratie aushebeln kann? Sehen Sie das als Gefahr? Wenn nein, würde mich interessieren, warum nicht? Und wenn Sie es als Gefahr sehen würden, gibt es da eine Lösung oder sind wir dazu verdammt, dahin durchzugehen?
Also erstmal so dieser Spruch, haben Sie jetzt nicht gesagt, aber hört man oft, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, der ist schon mal grundfalsch. Ja? Die Armen werden nicht immer ärmer. Vor 200 Jahren, bevor der Kapitalismus entstand, haben 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Das waren auch noch in den 80er Jahren 40%, heute sind es 8,5%. Also das ist schon mal, sagen wir, der Teil ist falsch. Die Reichen werden immer reicher. Das stimmt auch nicht in der Allgemeinheit. Wenn man mal anguckt, es gibt da auch Untersuchungen drüber, wie sich das verändert in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Wir gucken mal, wer da vor 30 Jahren drin war und heute drin war. Da haben wir sehr viel Bewegung, da steigen Leute ab und auf, da kommen neue dazu, da steigen andere ab. Also das sind nicht die gleichen Leute, die dann immer reicher werden, sondern da gibt es auch viele dann, die sagen, wir wollen ein, zwei, drei Generationen dann einen Großteil vom Vermögen wieder weg ist. Es war ja bei Ihrer eigentlichen Frage, ist es nicht eine Gefahr, wenn Menschen extrem reich sind und dadurch Möglichkeiten haben, vielleicht auch die Politik zu beeinflussen oder Macht haben, muss man da nicht was gegen tun? Also erstmal denke ich, in Deutschland würde ich mir eher wünschen, dass die Reichen mehr Macht hätten als weniger, weil viele schwachsinnige Sachen, die hier unsere Politiker gemacht haben, vom Kernkraft aus bis Verbrennerverbot und Heizungsgesetz und was weiß ich, ja, glaube ich, wenn man hier die Reichen mehr zu sagen hätten, ich glaube nicht, dass das passiert wäre. Also ich sehe eher die Politiker, die zu viel Macht haben, als Bedrohung an. Wenn man jetzt mal Deutschland nimmt. Jetzt, wenn man die USA nimmt, wird natürlich oft gesagt, ja, da entscheidet allein, wer viel Geld hat, ja, ob der dann auch Präsident werden kann, weil da muss man unglaublich viel, der Wahlkampf kostet da ja unglaublich viel. da ist nur eine Teilwahrheit dran. Ich habe das in meinem Buch, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, da habe ich dann ein ganzes Kapitel. Und da hat mal einer untersucht, welche Rolle Wahlkampfspenden getroffen haben, gespielt haben, dafür, dass einer Präsident wird in den USA. Ja? Und das war nur, ich glaube, von 16 oder 17 Wahlen war nur bei 2 war das der Fall, wo man wirklich nachweisen konnte, da haben die Wahlkampfspenden die entscheidende Rolle gespielt, bei ganz vielen nicht. Also ich sage nur ein Beispiel, die Hillary Clinton, die damals gegen Trump angetreten ist, es hat doppelt so viel Wahlkampfspenden bekommen. Also da war der Trump arm dagegen. Dann hat er dann in der Demokratischen Partei, da hat ja der Joe Biden kandidiert, zum Beispiel gegen Michael Bloomberg. Michael Bloomberg war damals der 8. reichste Mensch der Welt mit 60 Milliarden Vermögen. Der hat 1 Milliarde in ein paar Wochen für Wahlkampf ausgegeben, hat praktisch ohne Ergebnis, ja. Also der Joe Biden, der arme ist wie ein Kirchenmaus im Vergleich. Dazu ist es dann geworden, ja. Also das kann man nachweisen, dass also das auch so nicht stimmt, dass da der mehr finanzielle Unterstützung bekommt, dass der dann automatisch Präsident wird. Also ich glaube auch, wenn zum Beispiel einer wie der Elon Musk jetzt mal in die Politik sich auch einmischt, das ist nicht grundsätzlich schlecht, weil der hat so viel negative Erfahrungen gemacht. Ich meine, das ist ein Genie, wenn man sieht, was der jetzt in der Raumfahrt gemacht hat. Ja, ich meine, der hat eine Rakete gebaut, das Starship, wie es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Das wird auch die Rakete sein, mit der er zum Mars fliegen wird, die sogar wiederverwendbar ist, ja, was eine absolute Sensation ist. Das hat kein staatliches Unternehmen je hinbekommen. Und der hat natürlich dann auch immer die ganzen Steine im Weg gelegt bekommen von der Bürokratie, hat dann gemerkt, was da bei der NASA nicht ist und hat als Unternehmer einfach, was jeder Unternehmer merkt, eigentlich wie permanent von der Bürokratie halt mit völlig unsinnigen Regeln. Ja, und wenn dann einer sagt, ich sage aufgrund von meiner Erfahrung, da müssen wir mal gründlich was entmisten, ja, dann finde ich vom Ansatz her überhaupt gar nicht schlecht. Aber der hat sich jetzt ja auch schon wieder eher zurückgezogen, weil ich meine, das ist ja eh ein Wunder, wie einer nebeneinander, dann hat der Starlink, ja, dann hat der Neurolink, dann hat der Tesla, dann hat der SpaceX und dann macht er noch Politik. Also fragt man sich ja, wann schläft der eigentlich und wann ist der überhaupt, weil ja, hat er überhaupt noch Zeit für Sex bei den ganzen, was er da macht, ja.
Also, 10 Kinder hat er auch noch oder 11, ja.
Ja, kommt also, ja auch noch dazu, wann hat er die denn gemacht überhaupt, ja. Mhm. So, also insofern hat er sich jetzt ja auch schon wieder da eher draus zurückgezogen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich glaube eher das Schlechte, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn Sie mir jetzt sagen können, würdest du lieber den Trump oder den Elon Musk als US-Präsident haben, dann würde ich also eindeutig sagen, würde ich lieber den Elon Musk als US-Präsident haben, weil der ist, der hat auch seine Macken und auch politisch, sagen wir mal, hat er manchmal Fehlurteile. Ich bin da halt beim Thema AfD andere Meinung als er. Er hat ja in Deutschland die AfD unterstützt, ja. Mhm. Das ist auch vielleicht, weil er nicht so 100% informiert ist über alles, ja. Also ich sehe den jetzt auch nicht unkritisch, aber als Unternehmer ist der ein Genie und sogar in meinem Buch jetzt, da kommt der noch vor in 50 Jahren, weil ich bin der Meinung, der wird auch noch in 50 Jahren, in 100 Jahren, was der in der Raumfahrt bewirkt hat, also ich sage nur eine Zahl, die Launchkosten, also wie viel kostet es, 1 Kilogramm Weltraum zu bringen, die haben praktisch von 1970 bis 2010 stagniert, bei ungefähr zwischen 10.000 und 20.000 Dollar für ein Kilo, ja. Und der Musk hat die um 80% runtergebracht, ja. Warum? Ja, er hat einfach bei einem dummen Spiel nicht mitgemacht. Das war so, da gab es ja auch private Firmen, aber die haben praktisch da gab es ein System, das hieß Cost Plus. Also du musstest als Unternehmen die Kosten nachweisen und dürftest dann zum Beispiel 10% draufschlagen, ja. So hat es bei der NASA funktioniert. Ergebnis war, dass sie natürlich alle den Kostenapparat riesig, gigantisch aufgebläht haben, weil umso mehr Kosten, umso mehr Profit hast du gehabt. Absurd, ja. Also ich kenne einen, der war da in der Raumfahrtindustrie in den USA tätig, der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Wir haben dann immer mehr aufgebläht, weil umso größere Kosten, umso mehr. Und der Musk hat dann gesagt, also bei so einem Wahnsinnsspiel mache ich es mit. Ich liefere euch die Sachen für einen Fixpreis. Und dann hat er überhaupt erst das Motiv gehabt, die Kosten zu senken, weil alle gesenkten Kosten waren dann sein Gewinn mehr. Ja? Hm. Und das sind also schon Sachen, wo die Raumfahrt wirklich revolutioniert hat. Allein diese Wiederverwendbarkeit. Ich meine, Das haben die vorher x-mal versucht. Das hat man auch mit dem Space Shuttle zum Beispiel probiert. Aber da waren dann am Schluss die Instandhaltungskosten, die waren ja fast so hoch, wie man es neu gebaut hätte. Also das war ein totaler Flop, dieses Space Shuttle-Programm. Umkehr der Musk, der hat es jetzt tatsächlich schon, also klar, der muss ja noch experimentieren, der ist ja nicht am Ende, aber der ist ja jetzt schon weit mit der Wiederverwendbarkeit und was es für die Kosten ist. Ich meine, nur mal ein Gedankenexperiment, stellen Sie sich vor, Sie fliegen jetzt irgendwo hin und nach jedem Flug wird das Flugzeug dann verschrottet und muss ein neues gebaut werden. Ja, also die Ticketpreise, die könnte ja keiner von uns bezahlen. Und so hat man es aber bisher in der Raumfahrt gemacht. Und der Musk hat gesagt, nee, da kommt man nie zum Mars oder so, was ja sein Ziel ist, ja. Auf die Art und Weise, wir müssen schon wiederverwendbar machen und es haben andere auch versucht, aber er hat es halt geschafft.
Ja, ich finde es auch bemerkenswert. Ich finde es super spannend. Und ja, verstehe, was Sie da mit uns teilen wollen. Jetzt, wenn wir nochmal zu Ihrem Buch gehen, ich verstehe das Buch auch als eine Art Warnung, dass es eben in eine falsche Richtung gehen kann. In diese Tendenz von Neidgesellschaft, von man wertet eigentlich auch die guten Leute, die nach Exzellenz streben, nach Leistung auch erbringen, die versucht man so ein bisschen abzuwerten, man versucht alle gleich zu machen, so diese Gleichmacherei, und das führt natürlich in eine Dystopie. Da wollen Sie warnen mit dem Buch. Und wenn wir jetzt nochmal hier in die Gegenwart kommen. Was glauben Sie denn, wohin bewegen wir uns hier in Europa, vielleicht auch in Amerika oder Welt? Sehen Sie da bestimmte Tendenzen? Wo glauben Sie, steuern wir hin in den nächsten 10, 20 Jahren? Ist das also Ihr Buch so, das, was Sie als sehen, als Haupttendenz? Oder ja, was ist für Sie gerade aktuell realistisch? In welche Richtung sehen Sie uns zu bewegen?
Also in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen, 10, 15 Jahren, sehe ich die Entwicklung eher negativ. Ich vergleiche das mal mit Anfang der 90er Jahre, Zusammenbruch vom Kommunismus überall, in China mehr Markt, mehr Freiheit, ja. Sowjetunion bricht zusammen, Mauer geht weg. Ja. Der Ronald Reagan, den ich sehr bewundere, macht marktwirtschaftliche Reformen, die Maggie Thatcher, die ich sehr bewundert habe, Deng Xiaoping, in China oder ganz toll Balcerowicz in Polen. Toller Reformer, kenne ich auch persönlich. Polen war eines der ärmsten Länder in Europa gewesen. Jetzt ist Europe's Growth Champion seit Jahrzehnten. Also das wurde damals alles die Basis gelegt, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Vergleiche ich heute, wo fast überall auf der Welt, es geht in Richtung weniger Freiheit, weniger wirtschaftliche Freiheit. Staat mischt sich immer mehr ein. Nicht nur die Wirtschaft, auch ins Privatleben. Ja. Gerade hier in Deutschland sehe ich da Entwicklung ganz, ganz negativ. Ich finde, der Staat ist bei uns überall zu stark, wo er schwach sein müsste, zum Beispiel in der Wirtschaft. Ja. Also erzählt dir, welche Heizung du einbauen musst, welche Autos gebaut werden sollen. Oder wenn du, da hat ja einer einen Post gemacht, wo er gesagt hat, Habeck ist Schwachkopf. Da stand um 6 Uhr die Polizei vor der Tür. Ein anderer hat so ein Foto mal von der montiert mit der Innenministerin, wo drauf stand, ich bin gegen die Meinungsfreiheit, wo ja jeder sieht, das ist ein Fake. Also welche Ministerin stellt sich mit dem Schild, ich bin gegen die Meinungsfreiheit. Das Gericht hat gesagt, nee, das konnte man nicht erkennen als Fotomontage. Der hat, ich glaube, 6 oder 7 Monate Gefängnis auf Bewährung bekommen. Ja. Ja. Das finde ich schon bedenklich, wenn man so gegen die Meinungsfreiheit, da muss man sagen, wehrt den Anfängen. Also ich kann auch die Politiker nicht verstehen, die da Leute verklagen, weil sie beleidigt haben. Also ich habe noch nie jemanden in meinem Leben verklagt. Wenn zu mir jemand sagen würde, du bist ein Schwachkopf, dann würde ich sagen, also das sagt jetzt sehr viel über dich, aber über mich sagt es überhaupt nichts. Da würde ich doch nicht hingehen und den jetzt verklagen. Aber einer wie der Habeck oder da gibt es ja viele, die haben die dann verklagt. Und
es war ja auch ein Business. Ich glaube, es war sogar ein Geschäftsmodell.
Ja, ja. Richtig, ja. Oder jetzt auch, sagen wir ganz aktuell, es gibt ja dieses Verfassungsschutzgutachten zur AfD.
Ja, genau, gesichert rechtsextrem.
Unabhängig, wie man jetzt zur AfD steht oder nicht, ja. Das sind 1100 Seiten Gutachten, die ja nicht veröffentlicht wurden, die auch die Partei nicht bekommen hat. Der Spiegel hat sich dann irgendwie besorgt und es wird auch rumgehen. Aber alle haben darüber diskutiert. Also das ganze Land diskutiert und sagt, ja, jetzt muss man daraus das ableiten, das ableiten, das ableiten. Und dann habe ich gesagt, mal Vorsicht, ihr kennt doch das Gutachten gar nicht. Wie könnt ihr jetzt Folgerungen aus dem Gutachten ziehen, wenn ihr es gar nicht kennt? Dann war das Gegenargument, naja, es gibt ja 3 Seiten Zusammenfassung. Also das heißt, der Staat, die Behörde macht 3 Seiten, der Geheimdienst macht ein Gutachten, der Staat fasst zusammen und der Journalist sagt dann, muss ich mich ja nicht mehr mit beschäftigen, ich habe ja die Zusammenfassung gelesen. Ja?
Ja.
Also sage ich, das ist doch bekloppt. Ja? Ich meine, Journalist, der müsste sich die 1100 Seiten vornehmen und dann kritisch durchgehen und sagen, das überzeugt, da ist es ein Argument, das überzeugt nicht. Und jetzt wird ja auch Stück für Stück veröffentlicht. Und da sieht man also manche Zitate, die da stehen und die als Beleg für Rechtsextremismus genommen werden, wo ich sage, nee, das sind keine. Wo ich auch frage, mussten sie überhaupt einen Geheimdienst machen? Mich würde viel mehr interessieren, kriegen die tatsächlich Geld aus Moskau oder nicht? Das wäre mal für einen Geheimdienst mal sowas rauszufinden. Aber jetzt irgendwelche Zitate aus öffentlichen Reden, die kann sich doch jeder selbst auch suchen und durchlesen. Da brauche ich jetzt keinen Geheimdienst dafür, der mir die dann zusammenträgt. Aber wie auch immer, unabhängig, wie man zur AfD steht, mich hat gestört, dass ich habe dann jetzt am Sonntag den Presseclub gesehen, wo also Journalisten diskutiert, da war ein Moderator, 4 Journalisten, alle waren sich einig, dass das Gutachten richtig ist, aber keiner hat es gelesen. Ja? Das ist doch im Prinzip, das ist doch Quatsch. Das hat mich an meine Schulzeit erinnert. Da war mal, da war ja auch manchmal viel Meinung und wenig Wissen und da war mal einer, der hat sich gemeldet und hat gesagt, Herr Lehrer, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich wollte Folgendes doch dazu sagen. Ja? Das hat mich so an diese Situation erinnert. Und da sage ich
lustig,
also, das macht mir schon Angst, wenn Journalisten so staatsgläubig sind, dass sie sagen, da habe ich irgendwie das Gutachten von der Behörde. Und dann gibt es andere wiederum, ich nehme jetzt mal die Gegenposition ein, die dann alles, was Mainstream ist oder von oben kommt, ablehnen, egal ob es richtig ist oder falsch. Mhm. Ja? Also die Leute gibt es auch. Ich bin ja selbst Nonkonformist, aber das sind keine echten Nonkonformisten, sondern die machen überall, wo andere ein Plus machen, ein Minus oder andere ein Minus, ein Plus. Und die sind auch wieder abhängig von der Mehrheitsmeinung. Also ich sage ein Beispiel. Da wird gesagt, es ist in den Medien, es gibt Corona, und dann sagen die, nee, ist ja Mainstream-Medien, ist garantiert erfunden. Ja? Dann wird gesagt, Russland hat die Ukraine überfallen. Nee, kann ja gar nicht sein. Das muss in Wahrheit die NATO gewesen sein. Ja? Und dann sagt einer Klimawandel und dann, nee, ist alles erfunden. Oder Trump wird einseitig schlecht dargestellt in ARD und ZDF und dann sage ich, nee, Trump ist super. Warum? Weil wird ja in ARD und ZDF schlecht dargestellt. Und das ist für mich jetzt auch kein Nonkonformist, sondern der macht sich ja auch von der Mehrheitsmeinung abhängig. Der verändert immer nur das Vorzeichen. Also wenn morgen im ARD gesagt würde, 2 und 2 ist 4, der sagt er, Vorsicht, das ist Mainstream, das muss 5 sein, ja, kann ja gar nicht sein, ist ja im ZDF gesagt worden. Also 2 und 2 ist 4 kann gar nicht stimmen. Ja? Und so, da kann man schon manchmal verzweifeln, wenn man dann zwischen all dem steht und sagt man, seid ihr alle verrückt geworden am Ende. Also Sie sehen, ich bin trotzdem von Natur aus ein optimistischer Mensch. Ich meine, ich schreibe ja meine Bücher auch und mache solche Interviews jetzt wie mit Ihnen und schreibe meine Artikel, um Dinge zu bewegen, um einen Beitrag zu leisten, dass ich Dinge verändern, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Das würde ich ja nicht machen, wenn ich sage, es ist sowieso aussichtslos und es geht alles in Bach runter. Nee, ich mache das trotzdem und auch wenn ich im Moment nicht sehr positiv bin für die Weiterentwicklung, als Historiker weiß ich eins, die Geschichte ist voll von Überraschungen. Ja. Ganz negative Überraschungen, aber auch manchmal richtig positive. Zum Beispiel Javier Milei in Argentinien ist für mich eine positive Überraschung, wo man die Richtung geht, probier mal was mit mehr Freiheit, den Menschen mehr Freiheit zu geben. Ja? Hätten wir auch vor 10 Jahren nicht gedacht, dass da ausgerechnet in Argentinien einer kommt, der dann Freiheitsheld wird. Ja? Aber das ist so mein Trost immer, den ich mir selbst spende, als Mensch, der doch viele Entwicklungen negativ sieht. Ja, es gibt auch die positiven Überraschungen immer wieder in der Geschichte.
Ja, ich bin gespannt, auch in Argentinien, was passiert mit Milei und auch wie das Amerika jetzt, die versuchen es ein bisschen zu kopieren mit der Doge, mit der Einheit da eben, die Elon Musk da auch angeschoben hat. Der zieht sich jetzt zurück, wie Sie richtig gesagt haben, und bin gespannt, was da passiert, weil darauf sehe ich auch wieder, ich sehe, das ist auch wichtig, dass man Bürokratie abbaut, dass man das verschlankt, den Staat. Das ist wie so ein Unternehmen, was ganz groß geworden ist und jetzt frisst sich das selber auf, dass man das einfach verschlankt, aber dort sehe ich auch wieder eine Gefahr dann, dass bestehende Institutionen vielleicht zusammenfallen und dann gibt es wieder Machtmissbrauch. Also das ist ja überall, es gibt immer diese zwei Seiten und ich glaube einfach wach sein, genau hinschauen, das ist ja das Beste, was man machen kann. Konstruktiv kritisch hinschauen, ja.
Ja, also ich meine mit der Bürokratie, das ist ja wahnsinnig. Klar kann auch missbraucht werden, aber das habe ich gerade neulich gehört, da wurde einer verklagt, weil die Schrift auf der Verpackung um 0,07 Millimeter, was man gar nicht sehen kann, abgewichen hat von der Vorgabe. Ja? Und da, wo ich mich jedes Mal auch ärgere, wo ich immer diese EU-Regelungen, die da laufen, gemacht werden. Ich bin also jemand, der jeden Tag ungefähr 2 Liter Milch trinkt und immer, wenn ich die jetzt öffne wegen diesem neuen Verschluss, dann schwappt da jedes Mal was raus und das sage ich allen, wenn ich jedes Mal erinnert, genau diese blöden Klicks, die man mehr machen muss, zustimmen dem und was sowieso jeder macht und was keinem was nützt, ja, irgendwo Ergebnis von Regelungen, ja, oder wenn ich mal Bauvorschriften nehme, ich meine, in Deutschland gibt es 25.000 Bauvorschriften, 25.000. Also ich behaupte, es macht doch mal einfach, macht man in einem Bundesland und sagt, wir reduzieren die auf 100. Ein paar braucht man, aber ich wette, dass bei 100 Bauvorschriften, die Leute sind doch auch nicht alle Vollidioten. Ja? Ich glaube nicht, dass die jetzt freiwillig dann Häuser bauen, die in sich zusammenfallen, die Statikprobleme haben oder die dann keinen Lärmschutz mehr bieten. Ja? Das ist einfach das Misstrauen, dass der Staat, dass irgendein Politiker, ein Bürokrat, denkt, er weiß alles besser und ein mangelndes Vertrauen in die Leute, die sowas machen. Ja, das ist also, ich war ja eine Zeit lang in der Immobilienbranche auch tätig und was man da erlebt an Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, an Vorschriften, an Bürokratie, die natürlich am Ende den Menschen schaden, weil dann auch das Bauen teurer gemacht wird. Und dann gibt es zum Beispiel so Paragraph im Baugesetzbuch, Paragraph 172, Erhaltung, sagst du, Milieuschutz, das sagen die dann in so manchen Gebäuden, da musst du bei der Behörde bei allem anfragen, ob du das machen darfst, weil es vielleicht als Luxus gilt. Also Zeitlang galt in Berlin als Luxus, wenn du einen Fahrstuhl einbaust zum Beispiel, darfst du nicht machen. Oder dann wollte einer ein zweites Waschbecken einbauen, dann haben sie gesagt, nee, ein Waschbecken ist okay, zweites Waschbecken ist Luxus, ja. Aber der Vermieter will es, der Mieter will es auch, nee, ist egal. Der Beamte sagt aber, es ist zu viel, das ist Luxus, deswegen darfst du es nicht machen, ja. Und diese Denke, dass der Beamte in seiner Amtsstube schlauer ist als alle anderen, das ist das, was, merke ich schon, was mich richtig aufregen kann.
Und, sehr destruktiv.
Da haben sie recht, wenn man dann zu viel oder sagen wir eine falsche Richtung und das als Vorwand nimmt, den Bürokratieabbau, um dann ganz andere Sachen zu erreichen, das gibt es auch. Aber im Moment sehe ich eher überall, wo man hinguckt, nicht nur in Deutschland, das ist in den USA ist sogar zum Teil noch schlimmer als in Deutschland. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe eine Wohnung gekauft mal vor ist jetzt 13 Jahren in New York, ja. Wenn ich hier in Deutschland eine Wohnung kaufe, habe ich so einen 30 Seiten Kaufvertrag im Schnellheft da drin. Für die USA habe ich für den gleichen Vorgang einen ganzen DIN A4 Ordner voll für den Kauf einer Wohnung. Ja? Also da können Sie vorher, oder wenn Sie mit der Bank diskutieren in den USA, da können Sie Kopf in einmal kaltes Wasser stecken vorher, weil sie vollkommen. Also ich sage mal ein lustiges Beispiel, wie es in den USA ist. Ich hatte da relativ hohen Betrag überwiesen, 1 Million Dollar. Und dann haben sie nachgefragt wegen, machen sie Schwarzgeldprüfung, wo ich auch Verständnis für habe. Ja? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die wollten eigentlich nur den Kontoauszug aus Deutschland. Ich habe aber gedacht, der sagt ja eigentlich gar nichts und habe noch den Immobilienkaufvertrag dazu geschickt, ja? Damit die auch das sehen können, woher das Geld wirklich kam, nämlich aus dem Immobilienverkauf. Und dann kriege ich 4 Wochen später einen Brief, dass ich jetzt praktisch rausfliege aus der Bank. Ja, warum? Ja, du hast die Sachen nicht geliefert. Da habe ich gesagt, doch, ich habe sie geliefert, auch schnell und sogar mehr als erwartet. Und ich sage, ja, aber dieser Kaufvertrag, der dabei war, war ja in Deutsch. Da sage ich, klar, wir leben in Deutschland, er war in Deutsch. Soll ich Ihnen da eine beglaubte Übersetzung bringen oder so? Wobei es ja eigentlich nur eine Zahl war da, ja? Nee, das macht Übersetzer bei uns und der war halt krank. Und dadurch konnte es nicht in die andere Abteilung weitergeleitet werden. Und das heißt aber, dass sie es nicht abgeliefert haben. Das sage ich, ja, ich habe es doch abgeliefert. Was kann ich dafür, wenn der Übersetzer krank ist, ja, soll ich euch eine beglaubigte Nee, geht nicht. Das muss bei uns übersetzt werden. Ja? Aber weil der krank ist, konnte es nicht weitergeleitet werden. Und deswegen hast du es nicht abgegeben. Und deswegen hast du die Sachen nicht erbracht. Ja? Da habe ich gedacht, ich bin im Irrenhaus. Ich habe stundenlang mit denen diskutiert. Ich habe gesagt, was soll ich machen? Soll ich dir jetzt Pillen schicken oder Arztbescheinigung? Oder mach mir einen Vorschlag. Ja? Am Schluss habe ich gewonnen. Und alles gut. Ich bin immer noch bei der Bank. Aber da habe ich gedacht, Mensch, oder ein anderes Beispiel, wo ich die Wohnung gekauft habe in New York. Da wollte ich so eine Art Selbstauskunft. Kennen Sie, wie man so praktisch bei einer Bank, wenn du eine Finanzierung machst, also wo du deine Finanzen offenlegen musst, obwohl ich hatte es gar nicht finanziert, ich habe es also bar bezahlt, aber das, was man bei uns Wohngeld nennt, also Common Charges, sind da sehr hoch und die wollten halt sehen, ob ich das überhaupt bezahlen kann jeden Monat. Also Offenlegen der Vermögensverhältnisse habe ich kein Problem. Dann haben sie gesagt, ja, dein Steuerberater muss den Wert der Immobilien hier auch in der Steuererklärung. Da sage ich, nee, das gibt es bei uns nicht. Deutschland gibt es keine Vermögensteuer zum Glück, deswegen ich kann dir nur die Erträge aus den Immobilien zeigen, aber der Wert wird nicht hier festgestellt so für die Steuererklärung. Bis die das kapiert haben, hat man gedauert. Da haben wir gesagt, okay, dann nimm nur die liquiden Assets, also deine Aktien und Anleihen. Dann habe ich das denen geschickt und dann haben die gesagt, nee, damit können wir nichts anfangen, das ist ja in Deutsch. Ja? Es waren aber eigentlich nur Zahlen, da stand halt nur dann statt Bonds stand halt Anleihen oder so, habe ich auch wieder gesagt, kann ich euch übersetzen oder übersetzen lassen? Nee, geht nicht, muss die Bank in Englisch alles liefern, ja. Dann habe ich alle Banken bei mir, liefert das in Englisch, ja. Am leichtesten war es bei meiner Sparkasse, mit denen habe ich einen guten Draht, bei der Deutschen Bank war es ein echter Kampf, um beispielsweise hier, ihr wollt eine internationale Bank sein, damals der Vorstand, der ist schon lange her, der spricht nicht mal Deutsch und ihr könnt es mir nicht in Englisch liefern. Also, am Schluss habe ich es dann alles endlich hatte ich zusammen alles in Englisch geliefert. Dann haben die gesagt, nee, können wir immer noch nicht annehmen. Dann habe ich gesagt, warum denn, was ist denn jetzt schon wieder los? Und ich sagte, ja, das ist ja alles in Euro angegeben, nicht in Dollar. Da sage ich, das ist halt immer so, bei uns ist Euro halt die Währung, ja. Und ich sage, das kannst du doch nachgucken jeden Tag und umrechnen. Ich kann es dir auch selbst umrechnen, ja. Das ist doch nicht die Zwergwährung von irgendwie einem kleinen afrikanischen Land. Das ist ja die zweitgrößte Währung der Welt. Du kannst sekundlich nachgucken und umrechnen. Klar ist es ein Euro. Aber ich sage, nee, akzeptieren wir nicht. Du musst nochmal an die Banken gehen und die Banken müssen es alle in Dollar ausweisen. So, ich sage nur ein Beispiel, wenn Sie denken, in Deutschland gibt es viel Bürokratie und gibt es viele Kloppte. Also da war ich wieder froh. Ach, zum Glück in Deutschland, da habe ich so einen Bug, da kann ich mit ihm reden, mit dem gesunden Menschenverstand, sowas habe ich hier noch nicht erlebt. Also da gehen auch so manche, man denkt so, bei uns ist alles am schlimmsten, in anderen Ländern, da ist es alles so viel besser. Es ist auch nicht immer der Fall, also da macht man schon einige Erfahrungen auch. Ja,
es ist manchmal nicht ganz einfach. Ich verstehe, ja. Ich erlebe das ja auch immer wieder. Was machen Sie, dass Sie sich so jung und gesund halten? Sie haben gesagt, 2 Liter Milch am Tag trinken Sie. Was machen Sie sonst? Gibt es bestimmte Routinen, die Sie machen, um sich fit zu halten, um Fokus zu bleiben, einfach gesund und fit zu bleiben?
Also erstmal bewusst sagen wir, es gibt ja so Gesundheitsapostel oder Fanatiker. Da bin ich so skeptisch. Ich glaube, dass ich, werde ich auch gleich was zu sagen, gesünder lebe als andere Menschen, aber nicht Gesundheit und mehr Gesundheit willen. Ich glaube, die Menschen, die sich den ganzen Tag mit Gesundheit beschäftigen, dass sie sich eigentlich mit Krankheit beschäftigen und ihre Angst haben vor Krankheiten. Und ich glaube nicht, dass es gut tut. Ja?
Also, da gibt es einen bekannten Amerikaner, der Brian Johnson heißt der, ne? Kennen Sie den?
Nee, kenne ich nicht.
Der hat sein ganzes Leben gewidmet, weil er den Tod bekämpfen möchte. Er will sich verjüngen, nimmt alle möglichen Medikamente. Der hat irgendwie seine Firma verkauft für 500 Millionen Euro. Und jetzt gibt er, ich glaube, 10 Millionen Euro aus im Jahr für alle möglichen Chirurgen, also alles Mögliche. Der forscht aber auch, es ist schon spannend. Aber der, wenn Sie den anschauen, dann sehen Sie, okay, ja, so der hat einfach auch Angst vor dem Tod. Also der beschäftigt sich also, ja genau damit.
Trotzdem lebe ich gesund, es hat aber einen anderen Hintergrund. Also ich habe ein Beispiel, was ist gesund? Da ich in meiner Jugend mit den 20er Jahren sehr viel getrunken habe, auch zu viel, habe ich zum Glück rechtzeitig gemerkt, trinke ich jetzt seit 40 Jahren überhaupt keinen Alkohol, null. Aber nicht, weil ich jetzt was gegen Alkohol habe, sondern weil ich gesehen habe, du kannst es nicht in Maßen tun. Gleiche, ich habe damals, wo ich 18 war, Haschisch geraucht, aber nicht, ich mache alles extrem, nicht wie andere, einmal die Woche Joints und jeden Tag 3-4 Joints, habe ich dann nach einem Jahr aufgehört. Ja? Ich habe mir vor über 20 Jahren Süßigkeiten essen abgewöhnt, weil ich zu viel gern Süßes gegessen habe. Ja? Das ist also alles, sagen wir mal, gesund, aber umgekehrt, ich esse jetzt nichts, weil es gesund ist, sondern ich tue höchstens ein paar Sachen weglassen, wo ich weiß, ich kann da nicht gut mit umgehen. Rauchen war auch, ich habe früher, wo ich auch noch, wo ich 30 Jahre alt war, ich war Kettenraucher, ich habe 40 Zigaretten geraucht am Tag, ja. So, also das heißt, ich dafür trainiere ich aber jetzt seit fast 50 Jahren, meistens so 4 bis 6 Mal in der Woche, nicht so lang.
Kraftsport, ja.
Meistens nur eine halbe Stunde, ja. Also Sie sehen, hier ist noch was vorhanden, ja. Obwohl ich jetzt 4 Wochen kaum trainiert konnte, weil ich so ein bisschen angeschlagen war. Aber ich trainiere also regelmäßig, immer natural, also nie irgendwie Steroide genommen, Anabolika oder so. Habe jetzt noch vor einem Jahr mit Kung Fu angefangen. Also, dass ich, sagen wir mal, 4, 5 Mal die Woche dann Kraftsport nach und 1, 2 Mal die Woche noch ein Kung-Fu-Training gebe. Das ist sicherlich gut. Ich mache Mittagsschlaf schon mein Leben lang. Manchmal schlafe ich sogar mehrfach am Tag, also nicht nur einmal, sondern kann sein, ich gehe morgens um 6 zum Sport, bin dann nochmal müde, lege mich nochmal eine Stunde hin. Dann bin ich wieder wach und später schlafe ich mal wieder. Ja. Und habe auch immer, sagen wir, viel Sex ist auch wirklich ein gutes Sexualleben mit hübschen Freundinnen. Das ist also auch, mache ich aber nicht wegen der Gesundheit. Also nur mein Beispiel. Ja. Ich habe jetzt noch nie gedacht, muss was für die Gesundheit tun, mache jetzt nochmal Sex oder so. Ja. Sondern ich habe einfach ein Leben, wo ich das mache, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Ich arbeite, was mir Spaß macht. Ich tue generell die Dinge, die mir Freude machen. Und ich glaube, dass wenn du viele Dinge einfach machst, die dir Freude machen und viel Freiheit hast, dass du dann insgesamt auch eine optimistische Lebenseinstellung hast und fitter bist und so weiter, ja, denke ich schon. Also, ja, das ist so, ist mein Privatleben praktisch jetzt, ja.
So, letzte Frage, wir kommen zum Schluss. Ich könnte da noch viele Fragen stellen, aber wenn Sie jetzt mal auf Ihr Leben schauen, Herr Zittelmann, mit Ihren Büchern, die Sie geschrieben haben, wo geht Ihre Reise noch hin? Wo setzen Sie den Fokus hin bei all dieser Vielschichtigkeit, die Sie auch haben als Historiker und Unternehmer, jetzt Autor auch? Wo setzen Sie den Fokus jetzt hin in die nächste Zeit? Was hat am meisten Raum in Ihrem Leben?
Also, ich habe für den ganzen Rest vom Leben, kann ich es nicht sagen, weil ich habe auch vor, noch also doch einige Jahrzehnte zu leben. Ich meine, ich werde jetzt 68. Meine Oma ist 106 geworden. Meine Mutter ist topfit mit 92. Ja. Also insofern, Uroma ist auch 97 geworden. Insofern, sagen wir mal so, hoffe ich, dass ich ein bisschen auch genetisch was mitbekommen habe, lang zu leben. Die nächsten Jahrzehnte kann ich nicht sagen. Jetzt erstmal, ich setze mir immer Ziele für jedes Jahr. Ich schreibe die Ziele auch auf. Ja. Und jetzt ist mein großer Ziel, dass das Buch ein Bestseller wird. Und warum will ich, dass es ein Bestseller wird? Das ist jetzt auch nur ein Mittel zum Zweck, weil ich will, dass es verfilmt wird. Die Filmleute haben mir alle gesagt, mach einfach so ein Bestseller. Deswegen, wer jetzt zugehört hat und hat gesagt, ich fand den Zittelmann ganz interessant, ich fand auch meine Thesen ganz gut, ich kaufe mir das Buch, weil ich es lesen will, der hilft mir dann auch, dieser Filmidee näher zu kommen. Und wer jetzt sagt, nee, ich lese generell keine Romane, dem sage ich, das ist ein Sachbuch aus der Zukunft, du lernst genauso viel wie aus 3 Sachbüchern, das ist nicht jetzt bloße Fantasie. Und wenn einer sagt, ich bin immer noch nicht überzeugt, der sagt, dann kaufst du jetzt und schenkst deiner Frau oder schenkst deiner Freundin oder schenkst beiden, dann hast du gleich praktisch 2 Bücher schon, die du bestellen kannst. Also das ist doch so ein bisschen als Appell. Das heißt, Pitch, für mich steht ja, jetzt das im Vordergrund. Ich schreibe also jedes Jahr ein Buch im Moment. Ich produziere jetzt auch jedes Jahr einen Film. Ich habe gerade einen Film produziert über Vietnam. Der wird jetzt uraufgeführt beim Anthem Film Festival, das ist das größte libertäre Filmfestival der Welt. Das ist in Palm Springs im Juni. Der Vietnam-Film, dann habe ich die nächsten Filmideen auch schon, die ich machen will. Aber das eigentliche Ziel, und das kann ich natürlich nicht selbst machen, da muss ich jetzt einen finden, der einen Spielfilm macht, genau aus diesem Buch 2075. Ja? Also Sie sehen, Ideen sind da und was genau die Zukunft bringt, auf die ganz lange Zeit weiß ich nicht. Das Einzige, was so mein Grundgefühl ist, ich bin erst am Anfang, ich lege jetzt erst richtig los. Ja. Mm. Ist also nicht wie jetzt manche, die dann mit 68 sagen, oh, Rente und erzählt immer nur von früher, da habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht. Nee, das wäre schrecklich für mich. Ich will keiner von gestern sein. Ich will in der Gegenwart leben und im Morgen. Und dafür, ich plane eigentlich nicht so viel genau, ja, aber ich setze mir Ziele immer. Ich habe auch also eins meiner erfolgreichsten Bücher heißt Setze dir größere Ziele. Ist jetzt auch in 18 Sprachen übersetzt worden. Und das hat vielen Menschen geholfen. Ich kriege so viele Zuschriften, wo mir sagen, setze die größeren Ziele. Das Buch hat mein Leben verändert. Und das gibt mir die Befriedigung. Dann, weil mit den Büchern verdienst du nicht so viel Geld. Aber wenn ich dann so Mails bekomme, gestern von 17-Jährigen, der mir geschrieben hat, erzählt man, ich habe so viele Bücher von Ihnen gelesen, ich wollte mal Danke sagen, das hat mich so beeindruckt, mein Leben hat sich verändert, sich in eine ganz positive Richtung. Das ist der Lohn, den Sie als Autor dann bekommen. Oder wenn ich einer auf der Straße anspricht und sagt, ich war früher Angestellter, ich habe Ihr Buch setzt die größere Ziele gesetzt, ich habe den Mut dadurch gefasst, Unternehmer zu werden, ich habe heute ein tolles Unternehmen, ja, das ist der eigentliche Lohn, den Sie dann bekommen. Und bei dem Buch hoffe ich jetzt einfach, dass es sich so gut verkauft in Deutschland, ja, dass es dann auch weltweit verkauft wird und dass es ein Film wird. Das ist so, also im Moment, Sie sehen, mein Lebensgefühl, ich stehe definitiv gerade am Anfang. Jetzt geht's richtig los.
Das ist eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht für alle, die in ihrem Alter sind oder auch jünger und in das Alter kommen, sehr inspirierend. Super. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buch.
Es ist doch ganz, bei mir, ich war jetzt in Vietnam, muss ich sagen, der Film, ja. Da treffe ich eine Galeristin, die ist gerade am Tag vorher 96 geworden. Die hat mir von ihren Zukunftsplänen gesagt, dass sie gerade ihr drittes Buch verfasst und ihre nächsten Projekte im Bereich Kunst. Und die hat mir erzählt, wie sie im Krieg fast verhungert war und so, wo sie dann nach dem Krieg eine Galerie eröffnet hatte, wo jeder gesagt hat, du spinnst vollkommen, wir haben hier nichts zu essen. Ist durch ganz Vietnam gelaufen, zu Fuß, hat von armen Bauern den Bilder abgekauft und ist dann zurück nach Hanoi und hat es den Touristen verkauft und später weltweit. Und also so Menschen, das inspiriert mich. Und dagegen, ja, ich meine, die ist jetzt fast 30 Jahre älter als ich. Das ist ja
noch, haben Sie noch Zeit? Auch, ja? Haben Sie noch Zeit? Ja, also wenn das Buch verfilmt wird, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird, ich werde den Film schauen. Also ich
halte es mal hin. Ja,
ja, Buch ist da, ich verlinke es unten in die Beschreibung, ja. Ich werde im Kino sitzen dann und dann an unser Gespräch denken. Ich drücke Ihnen die Daumen. Vielen Dank und weiterhin viel Freude, gute Inspiration und ja, viel Erfolg. Danke, danke.
Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich dachte, es 2 Stunden ist ein bisschen lang, zumal ich jetzt noch einen Termin habe, aber es hat sich gelohnt. Auch für mich, es hat wirklich Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Super. Alles Liebe. Vielen Dank.
Danke. Bye-bye.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass es uns wissen, teil deine Gedanken, deine Gefühle zu dieser Episode in den Kommentaren und wenn du keinen Content mehr verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Mein Team und ich, wir freuen uns und dann sehen wir uns auch schon wieder in der nächsten Episode, nächsten Freitag. Bis dann, mach's gut, dein Patrick, bye bye.